Ihr hört Hunting Down Comics Ausgabe 28. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics. Nur echt Comics, mit Helge.
Comics.
Ja. Hallo. Yes.
Meine Soundmaschine ist auch dabei.
Genau. Nee, es gibt wieder ein paar schöne Comics, die wir beide gelesen haben, wie ich finde. Und ist ja auch immer fast zu lang, ein Monat, wie ich finde. Aber ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt gerade ein bisschen bei der Ausarbeitung von meinem neuen Comic-Projekt. Deswegen auch gar nicht so viel Zeit immer zu lesen. Denke eher ein bisschen drüber nach, wenn ich Freizeit habe irgendwie. Aber es ist auch immer trotzdem cool. Also ich sag mal so, Comics lesen bringt auch immer was für, also wenn man Comics machen will, dann kommt man einfach auch auf Ideen, weiß nicht, Panelaufbau und sonst was und wie man bestimmte Sachen regeln kann. Aber egal, also es gibt trotzdem wieder ein paar schöne Sachen. Ich habe zum Beispiel diesmal mitgebracht Planet Hulk endlich mal, dann Ork Saga und Hinges und dann gibt es noch von dir.
Genau, ich habe zwei Sachen, interessanterweise diesmal zwei, die beim Panini Verlag gerade erschienen sind. Batman, Dark Knight, die dritte Inkarnation, Teil 3, also das der Klassiker von Frank Miller und Brian Azzarello. Dann eine Sache, die hat mich interessiert, einfach aus dem Buzzword Europa, Batman, Europa. Dann bei Vertigo erschien Jacked und als drittes Midnight of the Soul bei Howard Jenkins, wobei da der Name er gezogen hat. Kommen wir aber später nochmal dazu.
Also ich bin echt gespannt auf dieses Dark Knight, dritter Teil.
Diese Klassiker, aber da kann man dann, sage ich gleich nochmal was dazu, weil das hat nämlich auch eine Besonderheit, die kann ich ja ganz kurz erwähnen, dass es eben, sonst ist es bei Panini ja so, dass die halt immer eigentlich zwei Hefte in einem zusammenpacken. Hier ist es diesmal so, dass es halt nur das erste von 8 ist, aber es nochmal einen kleinen Mini-Comic gibt, der nochmal separat, nee, ist nicht halbe Heftgröße, ich weiß gar nicht, was das ist, vielleicht das eine Nummer kleiner, A6, keine Ahnung. Und da geht es um Atom, aber auch interessanterweise von Frank Miller geschrieben.
Cool.
Und Andy Kubert und Brian Azzarello irgendwie, und passt auch in diese, also ist auch in so einer Art Tie-In, also passt noch mit rein, aber ich erzähle schon wieder viel zu viel im ersten Heft, kommt dann gleich nochmal in aller Ausführlichkeit. Dann ein kleiner Rückgriff, wir hatten ja beim letzten Mal mehr oder weniger blind angeteasert dieses Kickstarter-Projekt Pest 1435 Untote im mittelalterlichen Wien. Das läuft, also wenn ihr es jetzt direkt am 1. hört, immer noch, weil man das nicht, sind dann ein paar Tage weniger, mindestens 5 Tage, sage ich mal so. Aber es ist bereits finanziert worden mit 4.345 Euro, also 121 Unterstützer. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist eines der erfolgreichen Projekte. Insofern finde ich das schön, dass ihr da euer Geld mit reingeworfen habt in den Ring. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann, ich werde es nochmal verlinken, könnt ihr immer nochmal schauen. Es gibt nämlich noch ein paar Stretch-Ziele oder Goals, wobei ich habe versucht, nochmal ein bisschen mehr rauszukitzeln, was es da nun geben wird. Im Grunde sind es, glaube ich, einfach nur dann bessere, also zumindest das erste, glaube ich, war so, wenn ich das zwischen den Zeilen gelesen habe, obwohl ich dann nichts Schriftliches bekommen habe, mehr so ein besseres Buch, vielleicht ein Hardcover oder ein schönerer Einband oder irgendwas, ein bisschen höherwertiger. Das wäre so das Erste. Und was alles andere, müsst ihr euch überraschen lassen, denn er wollte das dann so machen, dass das halt wirklich, ja, ne, erst mit Erreichung des Ziels quasi veröffentlicht wird. Aber trotzdem schön, dass es auch mal geklappt hat. Also das ist mal wieder mal eines dieser Kickstarter- oder Crowdfunding-Projekte, die erfolgreich sind. Und zu Recht, er hat es ja auch geschrieben, ne, 2,5 Jahre Arbeit, 3000 Stunden drin, 192 Seiten. Sowas darf dann zu Recht auch von einem, ist er dann eigentlich schon Independent Publisher, also jedenfalls einer, der das Projekt selber in den Händen hält, gemacht hat. Insofern finde ich es schön, dass es geklappt hat.
Ja, und wahrscheinlich auch für viele andere dann so ein bisschen, ich sag mal, so eine, dass man eine neue Chance sieht, wie man vielleicht auch Comics veröffentlichen kann außerhalb von der Verlagswelt. Also cool, dass es auch in Deutschland ab und zu sowas klappt.
Einziges Problem, was ich in so einer Form immer sehe, dass man dann wahrscheinlich wirklich durch die Comicläden ein bisschen tingeln muss und sagen, hier, wie sieht's aus, wollt ihr mein Buch mit aufnehmen? Ich glaube, das ist der Vorteil dann, wenn ein größerer Verlag dahinter steht. Aber vielleicht sieht's der ein oder andere Verlag, vielleicht sagt jetzt hier, keine Ahnung, Dani Books, Panini und Co. irgendwie, ach ja, guck mal hier, ist gut finanziert worden, verkauft sich potenziell ganz gut, nehme unter unsere Fittiche und verkaufen es nochmal. Man weiß es nicht, ne?
Also sieht jedenfalls auch wirklich ziemlich cool aus. Ich habe hier nochmal ein bisschen durchgescrollt. Wir werden es bestimmt auch nochmal verlinken. Ja, eine feine Sache. Eine Sache, auf die wir auch nochmal eingehen wollten, und zwar hat auch nochmal unser Hörer Christian nochmal geschrieben, ob wir mitbekommen haben, dass der Kiste-Autor Wirbelleit, er hat den Preis ja nicht angenommen, den Max-und-Moritz-Preis auf dem Comic-Salon in Erlangen. Und da wollte ich auch nochmal eine Kleinigkeit zu sagen, weil natürlich habe ich das auch mitbekommen und ich kenne ja auch so noch ein paar andere Leute aus der Comic-Branche und fand in dem Zusammenhang ganz interessant, dass, also es ist jetzt alles aus zweiter Hand sozusagen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nur gehört, es können auch Gerüchte sein sozusagen, aber ich habe gehört, dass da wirklich auch viele nicht so zufrieden waren, dass er das dann abgelehnt hat und sogar da ist ja eigentlich noch, also dieses Kiste, nochmal ganz kurz, das ist bester Comic für Kinder, hat es bekommen und es ist ja von zwei Leuten zusammen, also dem Autor Patrick Wirbeleit und Uwe Heidschötter, das war ja der, oder ist der Zeichner und und eigentlich hat nur der Autor das quasi dann abgelehnt und also was ich gehört habe, wie gesagt, alles Gerüchte, nicht jetzt für vollnehmen unbedingt, aber dass der Zeichner da wohl so ein bisschen so auch gedacht hat, naja, Moment mal, ich habe ja da auch vielleicht was zu sagen und dass auch viele andere das irgendwie in dem Zusammenhang nicht so toll fanden, dass das so gelaufen ist. Also, ja, keine Ahnung. Aber ich fand's schon interessant, weil wir auch gesagt haben, wie viel ist jetzt so ein Preis wert oder nicht. Und was ich einfach schön finde und was vielleicht auch einfach dazugehört, also wenn jemand mal den Mut hat zu sagen, ich nehme es nicht an, dass man halt nochmal ein bisschen drüber redet, was ist jetzt so ein Preis eigentlich wert und wie ist das mit so einer Jury oder so, die sowas auswählt. Und sind das vielleicht immer nur irgendwie intellektuell hochtrabende Geschichten? Also er hatte ja hier als Beispiel eigentlich genannt, dass er den Preis nicht annehmen will, weil Zeichner wie Kim Schmidt oder Sascha Wüstefeld nie ausgezeichnet wurden oder nie nominiert werden würden. Und ja, man spricht halt ein bisschen drüber. Das ist insofern ganz nett.
Aber ich finde es dann, also ich meine, es ist natürlich, wenn das wirklich so gelaufen ist, wie gesagt, wir wissen, haben da kein wirklich eigentliches Feedback. Wenn zwei beteiligt sind und einer quasi dann entscheidet, nee, ich möchte das nicht oder ich nehme es grundsätzlich nicht an und der andere gar nicht gefragt wird, die werden dann wahrscheinlich auch nicht mehr zusammenarbeiten, einfach mal so vermutet.
Ja, keine Ahnung, vielleicht.
Aber das ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Aber ansonsten, glaube ich, ist es okay zu sagen, pass auf, also ich sehe ein, also ich bin von meinem Comic überzeugt, das ist gut, aber ich nehme den Preis aus den Gründen nicht an, um einfach eine gewisse Aufmerksamkeit zu schaffen. Und das hat er ja geschafft damit. Und
genau.
Vielleicht beim nächsten Mal, obwohl es dann fast wie Erpressung wirkt vielleicht, wenn es dann publik wird, aber ich weiß es nicht. Aber ich finde es in Ordnung, ja. Was soll man machen?
Ich meine, auch im Endeffekt ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob sonst so viele Leute das beste Kindercomic irgendwie auf dem Radar gehabt hätten. Jetzt durch diese Aktion hat, glaube ich, jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, dieses Kiste mal gesehen oder so oder weiß, dass es das gibt. Insofern natürlich auch eine ganz gute PR-Geschichte vielleicht, aber so ist es höchstwahrscheinlich nicht gemeint gewesen. Nee. Dafür ist die Comicwelt doch zu klein, aber man kennt es ja aus anderen Bereichen, gerade bei Musik oder so. Ich denke nur an Deutschrap oder so, wie die dann immer probieren, irgendwie so eine kleine Skandale oder hier so ein Battle-Ding oder Beef und tralala. Das ist ja immer ganz typisch, dass man da probiert, so ein bisschen in die Medien zu kommen. Ja,
aber ich muss sagen, also ja. Ich Kiste nochmal einen kleinen Nachtrag. Ich hatte es, glaube ich, damals bei meinem Gratis-Comic-Buch-Tag auch gesagt. Ich finde es genial. Mein Sohn hat es auch geliebt. Ein Freund von mir, unabhängig davon, ich hatte es auch schon gesagt, hat es gekauft. Es ist wirklich ein gutes Buch. Ich werde es nochmal verlinken. Also wenn ihr für Kinder was sucht und für den nächsten Kindergeburtstag. Wie gesagt, mein Sohn ist 4, mittlerweile 5 geworden. Und die Tochter war, glaube ich, auch nicht viel. Ja, die ist in der Schule schon, aber die ist ein bisschen älter. Aber trotzdem, es ist ein Buch, das Kinder irgendwie anspricht, das eine ganz subtile Art und Weise hat, eben Kinder anzusprechen. Und deswegen, guckt es euch an. Es lohnt sich.
Ja, also sieht auf jeden Fall toll aus. Scheint ein cooles Ding zu sein. Ich wollte es jetzt auch eigentlich nur mal kurz erwähnen, weil ich halt da jemanden von so einem Verlag, von so einem kleinen Verlag und das war wohl so auch ein bisschen natürlich das Gesprächsthema auf dem Erlanger Salon so und deswegen, ja, wollte ich es noch mal kurz erwähnen. Eine andere Sache, die ich unbedingt noch erwähnen wollte, wo ich sehr, ja, stolz, ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie sehr froh vielleicht bin und zwar ist Alice gibt es jetzt auf Japanisch, ja, tatsächlich, aber leider, also als Einschränkung nur als E-Comic, also ich habe mich da jetzt noch mal so ein bisschen so informiert, so das scheint wirklich auch ein bisschen ein Problem zu sein, dass in Japan Japan halt die Comic-Kultur wirklich eine ganz andere ist. Ich weiß nicht, welche, die sich so ein bisschen auskennen, die haben bestimmt mal diese so telefonbuchdicken Manga-Bücher gesehen. Das ist ja, also die Papierqualität zum Beispiel, das ist wirklich fast wie Toilettenpapier. Und eigentlich ist in Japan ja üblich, dass man so Mangas fast liest wie Zeitungen. Und da gibt es halt diese ganze Sammelkultur nicht und so. Und gerade auch, eigentlich gibt es halt auch keine Farbcomics so richtig. Oder
das wollte ich gerade fragen, wie ist das? Hast du eigentlich dann mal gesehen, wie das umgesetzt worden ist, farbig? Dann wie ist das mit den Sprechblasen zum Beispiel?
Genau, kann ich ja vielleicht mal was verlinken, dann kann man so ein bisschen selber reinklicken. Also die haben halt wirklich viel so belassen, wie es ist, weil ja, also sage ich mal, die Kapitelseiten oder so, da habe ich ja auch immer, keine Ahnung, eine Kapitelseite heißt ja zum Beispiel dann, oder ein Kapitel heißt dann sowas wie Guns N' Roses, und das haben sie dann auch zum Beispiel nicht geändert. Das ist dann nicht auf einmal auf Japanisch, weil es dann auch nicht mehr funktionieren würde. Deswegen, aber die haben es ganz schön umgesetzt. Also eigentlich sind vor allem die Texte in den Sprechblasen anders. Viele von den anderen Soundwords und so sind so auf Französisch oder auf Deutsch geblieben. Ja, wie gesagt, nur als E-Comic, aber trotzdem irgendwie eine coole Sache. Ich habe jetzt auch irgendwie schon den Auftrag, sage ich, aber also irgendwie die Trailer, die ich da gemacht hatte für Alisic, die kleinen Animationen, die sollen dann auch jetzt bei der Comic Art in Tokio auch gerade gezeigt werden und so. Und ich bin gespannt, wie es dort halt ankommt. Cool wäre es halt gewesen, es auch wirklich als gedruckte Version, aber es scheint leider halt nicht so ein Premium-Produkt sozusagen, es scheint nicht so üblich zu sein, leider. Aber cool.
Dann noch einen kleinen Rückgriff. Wir hatten beim letzten Mal ja schon angesprochen, dass Preacher und Outcast jetzt als Comic-Verfilmung, die wir beide kennen, angelaufen sind. Hast du die Gelegenheit, bei Preacher mal reinzuschauen?
Ich habe leider immer noch nicht reingeguckt. Ich habe auch irgendwie so ein bisschen Angst, dass man sich dadurch das Comic vielleicht versaut, und habe jetzt eigentlich überlegt, ob ich nochmal schnell das Comic vorher lese.
Die Angst so einen kann ich Klassiker. Dir nehmen. Ich habe beides gemacht. Ich habe den, also mittlerweile habe ich, glaube ich, auch die ersten 4 Episoden. Ich guck, läuft bei Amazon. Ich werde es auch noch verlinken. Könnt ihr halt dann ganz kostenlos und ohne Probleme gucken. Jede Woche neu. Und ich muss sagen, es ist beides immer noch genial. Ich habe erst den Piloten geguckt für den Podcast. Werde ich auch nochmal verlinken. Könnt ihr dann nochmal anhören euch, was ich darüber zu sagen habe. Und dann nochmal irgendwann das vielleicht noch eine Besprechung zu dem Comic machen. Beides funktioniert, beides ist nicht 100% deckungsgleich, beides hat aber den leicht schrägen Unterton, und wenn ihr euch Preacher anschaut und ihr einigermaßen des Englisch mächtig seid, stellt die englische Tonspur ein, denn allein wegen des irischen Akzentes des Vampirs lohnt sich Preacher im Original anzuschauen. Und ansonsten eine großartige Serie, die Woche für Woche ein, naja, nicht Case of the Week hat, aber halt schon so ein Leitthema hat und trotzdem verschiedene skurrile, wie man das von dem Comic her kennt, skurrile Unterfäden quasi so durchzieht, lohnt sich auf alle Fälle. Ich war ja ein bisschen skeptisch, weil ich ein relativ negatives Feedback bekommen hatte. Aber nein, mir gefällt es ausgesprochen gut. Und dann das zweite, Outcast, wirst du dann wahrscheinlich auch noch nicht gesehen haben, ist, nee. Das macht Zeitreise möglich, wenn dieser Podcast rauskommt. Naja gut, je nachdem, wann der veröffentlicht wird. Also an dem gleichen Tag kommt, auf Fortsetzung folgt, auch noch ein Podcast raus, der Outcast nochmal bespricht. Wobei ich als Mini-Feedback vorweg sagen muss, mir gefällt das Buch, glaube ich, dazu wesentlich besser. Ist ja bei CrossCult erschienen. Guckt euch vielleicht erst nochmal das Buch an. Es ist subtiler. Outcast als Serie ist schon sehr, also nicht, dass es jetzt unbedingt sehr, sehr gore-lastig ist, also sehr, sehr brutal und blutrünstig, aber irgendwie, ich mag diesen Buch, subtilen Buchhorror um einiges besser, und auch so dieses, was die Farben dort gemacht haben von Elizabeth Bradweiser zum Beispiel, ist auf einer ganz anderen Ebene als die Serie. In dem Fall würde ich sagen, ein Buch besser als Serie. Preacher ist ungefähr auf einem Niveau, anders, aber trotzdem cool. Outcast, naja, mich interessiert, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, was euch besser gefallen hat. Aber wie gesagt, das Buch ist grandios. Die Serie ist nicht schlecht, aber auf einem anderen Niveau. Ja.
Cool. Mensch, das ist super, dass du eigentlich diesen Serienpodcast noch hast, dass man das auch nochmal dort nachhören kann.
Ich bin ja mal gespannt, wann
dieses Crossover.
Wann diese Schwemme erreicht ist, weil wenn ich das so sehe, wir besprechen hier relativ viele Serien, so gefühlt alle 2 Ausgaben, also einmal im Monat ist irgendeine neue Comic-Verfilmung dabei, und das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, da kommt ja noch einiges irgendwie dazu, und naja, ob das immer alles so gut ist, ich weiß es nicht.
Naja, es ist halt einfach die perfekte Vorlage, so ein Comic, ne? Wenn Comic irgendwie gut ankommt, und dann ist es schon so visuell, man sieht eigentlich schon Kameraeinstellungen, so ein bisschen die Atmosphäre, also wird einem, glaube ich, viel, viel Arbeit abgenommen,
dieses Geskripte, was im Vorfeld schon ist, ne? Du hast halt schon das Visuelle, diese Umsetzung, was vielleicht als Storyboard sonst noch gezeichnet werden müsste.
Dialoge zum Teil,
ne? Ist dort schon perfekt. Aber wie gesagt, also Preacher, bestes Beispiel, dachte ich mir, irgendwie fing das doch ein bisschen anders an, und es fängt auch anders an, aber es ist trotzdem auf beide Weisen originell und passt zusammen, und also lässt das eine nicht komplett aus dem Kontext des anderen hervortreten irgendwie. Also es passt schon zusammen, aber ist doch unterschiedlich. nützlich. Also man nimmt sich da beides, bei beiden nichts.
Ja, das ist natürlich immer am schönsten eigentlich, dass man beides noch lesen kann oder angucken kann.
Genau. Dann kommen wir
mal zu den Comics.
Zu meinem ersten Buch, zum ersten Comic. Diesmal ist es eine neue Miniserie in 8 Heften. Batman Dark Knight Returns. Dazu muss man wissen, der dunkle Ritter ist zumindest unter der Führung von Frank Miller jetzt das dritte Mal. Aber da steht auch da Dark Knight Returns 3. Ich glaube, im Original ist das dann die Master Race. Ich weiß gar nicht, ob hier im Deutschen nochmal irgendwo so ein deutscher Titel dazukommt.
Ob sie sich nicht getraut haben vielleicht, weil das irgendwie zu nazimäßig klingt.
Ich weiß es nicht.
Eigentlich, weil der Name ist eigentlich schon ziemlich cool auch, finde ich, The Master Race.
Irgendwie schon, aber naja, vielleicht könnte es einfach, hat es einen deutschen Hintergrund und man weiß es nicht. Also ganz kurz, vielleicht als kleines Feedback, Frank Miller war derjenige, der 86 Batman The Dark Knight Returns geschrieben hatte. Ich will jetzt nicht sagen, dass Batman zu der Zeit am Boden war, aber irgendwie fehlte ihm vielleicht so die kreative Kraft, das kreative Neu-Emporkömmling oder Entsteigen. Und er hat
war es nicht zum ersten Mal auch der Düstere so richtig?
Genau,
so
das wollte ich gerade sagen. Erwachsene? Das war halt die, so wirklich so ein ganz anderes Level. Ich sage mal, vom leicht kindlichen zum ernsten, erwachsenen, ja, reflektierten. Und er hatte ja dann diese Miniserie, 4 Hefte waren es, glaube ich, und hatte dann zum ersten Mal, also Batman, also Bruce Wayne war ja so im Ruhestand und kommt wieder zurück und ich will gar nicht zu viel, weil wenn er das nicht gelesen hat, dann müsstest du mir nochmal lesen. Ich glaube, es gab dann zwar irgendwann zwischendurch noch so einen kleinen Disput, weil ich weiß gar nicht, ob er das eigentlich machen wollte. Wollte der, weißt du das denn zufällig noch, der The Dark Knight, also das zweite Buch, es gab ja dann das, The Dark Knight Returns war das erste, dann kam 2001 mit einigen Abstand nochmal ein etwas größerer Mini-Run, oder nee, es waren 3 Hefte, glaube ich nur, The Dark Knight Strikes Again und jetzt eben dieser doch relativ umfassende im Verhältnis zu den anderen nochmal mit 8 Heften nochmal richtig kulminante Bogen. Leider nicht mehr vom Original, also Klaus Johnson, der das damals gezeichnet hat, oder Brian Azzarello, beziehungsweise Brian Azzarello ist ja wieder dabei, aber Klaus Johnson ist nicht dabei, aber Brian Azzarello, der hat das jetzt quasi federführend in die Hand genommen und ich muss sagen, es ist einer der Zeichner, die ich unheimlich gerne mag, die sehr viel Leben in ihre Zeichnung bringen und das sieht man auch wieder hier. Es hat zwar auch in meinen Augen nicht ganz so diesen düsteren Ton, den man vielleicht von den anderen Comics her kennt. Obwohl, ich erzähle gerade Blödsinn. Guck mal hier, das gibt ja auch bei diesen Heften so wie denkt man das, wer alles mitgemacht hat. Und Klaus Johnson hat doch die Tuschezeichnung gemacht. Also dieses düstere Schwarze kommt davon her. Also es ist ein homogener Run hindurch, obwohl auch hier Andy Kubert mitgezeichnet hatte. Und Brian Azzarello in dem Fall eher so derjenige war, der das Skript mitgeschrieben hat. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, weil Frank Miller ja eigentlich sonst der ist, der den Stempel aufdrückt. Aber in dem Fall waren es Frank Miller und Brian Azzarello als Autor nochmal. Und Andy Kubert, der Sohn von Kubert, wie hieß er denn?
Joe? Nee.
Joe? Na, jedenfalls der ganz bekannte Kubert, der viele Jahre lang da federführend war. Und Klaus Johnson, der Zeichner. So, worum geht es diesmal? Man muss ein bisschen aufpassen. Es ist zwar nur dieses erste Heft und ich hatte schon gesagt, normalerweise macht Panini ja so, dass die zwei Hefte zusammenführen. Hier muss man sie wirklich einzeln nehmen. Aber man könnte vielleicht als Prämisse setzen, eigentlich sind alle großen Helden tot, beziehungsweise nicht mehr da. Also Batman ist eigentlich nur noch als Rüstung steht sie da. Also er ist auch wieder mal im Ruhestand. Superman ist quasi irgendwie auch nicht mehr präsent, muss man ganz vorsichtig auszudrücken. Und dann passiert aber eines, Batman taucht wieder auf. Also so ein bisschen wie bei Batman The Dark Knight Returns. Er taucht auf, aber er macht Dinge, die ihn eher so ein wenig im schlechten Licht darstellen. Und es gibt dann noch eine Bekanntmachung oder es wird was aufgedeckt, was ein ganz neues Licht auf diesen ganzen Vorgang wirft. Den will ich jetzt nicht verraten. Wie gesagt, es ist nur ein Heft und man möchte natürlich jedes Sekündchen da irgendwie genießen. Und ich muss trotzdem sagen, was mir hier am meisten gefällt. Nach dem ersten Heft muss ich sagen, von der Geschichte bin ich bisher noch nicht so 100% überzeugt. Liegt aber einfach daran, dass man hier, glaube ich, noch mindestens 1-2 Hefte, also so am Stück lesen muss, um so in diesen Fluss reinzubekommen. Das ist eher so dieses Grundsetting, das dann auch noch neben Batman interessanterweise zwischen Wonder Woman und dann, wie heißt die weibliche Superman, also Supergirl irgendwie mit hin und her springt, dann verschiedene Dinge mit reinbringt, dann den ich sage jetzt mal, weiblichen Commissioner Gordon, der hier mit auftaucht. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man aus diesem bekannten Universum, also viele, wie soll ich es ausdrücken, viele bekannte Elemente sind hier einfach mal rausgenommen worden und durch andere ersetzt worden, so in der ganzen Bandbreite. Was ist vielleicht für den, wie mich jetzt so ein Gelegenheitsleser, ein wenig schwer schwer macht, dem immer zu folgen. Und es gibt auch ein paar Seiten, die für mich so ein bisschen, gerade wenn sie am Anfang sagen, dass Batman da halt irgendwie, ich sage es mal ganz grob, Mist gebaut hat. Das ist so eine Doppelseite mit ganz vielen News-Anchors, die da so leichte kleine Fragmente immer erzählen, wo ich sage, dass der Hintergrund ist toll gemacht, aber irgendwie bringt mich das so ein bisschen aus dieser Geschichte raus. Und dann hat man auch gleich so einen Sprung, wo man dann eben den neuen Commissioner Gordon, den weiblichen, also Commissioner Xindel heißt die, glaube ich, interviewt bekommt und dann wieder so einen Sprung zu dieser Amazon, also dieser Wonder Woman bringt und die dann gegen so einen Minotaurus kämpft und dann irgendwie mitten im Dschungel ist. Also
Das hört sich aber alles ganz schön, ehrlich gesagt, fantastisch an. Ich hätte jetzt gedacht, dass es wieder so eine ganz geerdete Geschichte in Gotham City ist mit irgendwie, ja,
nee, viel Brutalität. Das, deswegen sage ich ja, also momentan ist es, also viele Schauplätze, viele Charaktere, die eingeführt werden, dann fehlt einem noch so ein bisschen, also mir ist in diesem ersten Heft dieser rote Faden und deswegen, wer mit dem ersten Heft noch nicht so den Zugang dazu bekommen hat, der sollte definitiv auch das zweite lesen, weil ich glaube, dass es insgesamt nachher eine Geschichte ist, die nach hinten raus sicherlich sehr gewinnbringend ist, wenn sie auch, interessanterweise, hatte ich ja gesagt, länger ist als alle anderen und trotzdem, glaube ich, ist sie so konzipiert, dass sie dann ja einen bei Stange hält. Ich hatte es ja schon ganz kurz in der Einladung gesagt, was hier die Besonderheit ist, nur ein Heft, aber Panini hat es so gemacht, dass man da nicht leer ausgeht, sondern sie haben noch dieses Dark Knight Nummer 3 Atom, also dieser Superheld, das Atom, mit reingebracht. Und wenn man das anfängt zu lesen, ich habe in dem Fall diese Einführung Düstere Zukunft von Christian Endres gar nicht erst gelesen, aber im Nachhinein habe ich es doch nochmal gelesen, weil sie verbinden, also der Autor ist ja der gleiche, Frank Miller, der hat auch das Artwork dazu gemacht, wobei man sieht, er hat deutlich mehr Talent beim Schreiben als beim Artwork. Also man sieht einfach, der stimmt die Proportion manchmal nicht ganz, oder es wirkt so dieses, wie diese aus den 80ern, 90ern, weißt du, wo so einfach so ein bisschen irgendwas fehlt da, also das merkt
ob
man
er,
schon.
Weißt du, ob er schon so ein großer Star ist, dass dann auch keiner irgendwie ihm sagt, ey, mach mal den Kopf hier ein bisschen kleiner oder die Hände ein bisschen größer?
Vielleicht ich weiß nicht, oder er sagt, das ist sein Stil, also kann ja gut sein, also weiß ich nicht. Also wie gesagt, also die Zeichnungen sind von Frank Miller, getuscht wurde es nachher auch nochmal von Klaus Johnson. Also die beiden passen dann gut zusammen. Und was ich eigentlich sagen wollte, dieser Atom ist für mich ja eine No-Name-Figur, die ich überhaupt nicht assoziieren kann. Er hat einen schönen Einstieg, also dass er ja eigentlich so der Mächtigste ist im Großen und Ganzen, weil er eben aus dem Baustein besteht, aus dem das ganze Universum besteht. Aber, und da machen sie es halt spannend, sie verbinden nachher diese Geschichte mit dem eigentlichen Hauptrun. Also es ist losgelöst davon, man muss es jetzt nicht unbedingt beides wahrscheinlich lesen, um dann die Dark Knight zu verstehen. Aber sie greifen halt Elemente, also dieser, was war es, dieser von Superman, die letzte Stadt, die sie da irgendwie, Kandor, die sie als ganz kleine, also Mini-Version da wie so einem Goldfischglas zurückgebracht haben. Die spielt bei The Dark Knight Nummer 3, also der ersten Heftausgabe, auch noch eine Rolle. Und dann dort wieder. Also es ist so ein Crossover, der manchmal Sachen noch ein bisschen erklärt, aber halt auch nicht zu viel oder nicht doppelt erklärt, sondern einfach so, es ist ein Bonusheft. Und da beide, also der Autor derselbe ist, oder dieses Autorenteam aus Frank Miller und Brian Azzarello, insofern denke ich mal, ist das auch eine lohnende Kombination beider. Und also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich muss sagen, es ist eine Sache, die mir unheimlich gut gefällt, wobei ich auch gut verstehen könnte, wenn man sagt, pass auf, man wartet lieber noch, bis entweder ein paar Hefte mehr draußen sind oder dass dann vielleicht gesammelt rauskommt, weil immerhin kostet das dann auch hier 4,99 €, aber eine spannende Geschichte.
Ja, klingt ganz gut, aber doch irgendwie ganz anders, als ich dachte. Also
ja, ich kenne ja auch so, Frank Miller ist eher so dieser düstere Typ irgendwie, aber allein schon von der Farbe ist das halt diesmal wesentlich frischer, viel bunter, aber vielleicht wird es auch noch düsterer. Wie gesagt, wir haben ja nur dieses Batman spielt ja de facto noch nicht, also spielt zwar eine Rolle, aber dann eigentlich auch wieder nicht und vielleicht, wenn er dann noch ins Spiel kommt oder wenn dann aufgelöst wird, warum bestimmte Figuren so agieren, wie sie agieren, man muss es immer ein bisschen verkryptet ausdrücken. Ja, guckt euch einfach mal an. Also wie gesagt, im Comicladen eures Vertrauens, Batman Dark Knight Returns Teil 3 ist jetzt rausgekommen, das erste Heft. Und wenn ihr den Podcast hört, könnte wahrscheinlich quasi der zweite Teil schon an dem Podcast stehen.
Ja, also genau, wer jetzt die ganze Zeit denkt irgendwie, wer ist nochmal Frank Miller? Den kenne ich doch irgendwoher. Der ist natürlich bekannt vor allem durch Sin City, ne? Und 300 zum Beispiel. Und ich glaube, also eigentlich so ein schlechter Zeichner kann er eigentlich auch nicht sein, weil 300 hat er, glaube ich, zum Beispiel auch selbst gezeichnet.
Naja, also wenn ich mir zum Beispiel Sin City angucke, das ist ja wirklich nur dieses Spiel aus Schwarz und Weiß. Und wenn ich mir das Cover von Batman, deswegen war ich, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen subjektiv, anschaue, das ist halt nur Schwarz und Weiß. Guckt euch einfach mal bei Hunting Down Comics an zu dem Podcast. Das ist ganz minimalistisch, mit wenigen Strichen. Man erkennt Batman, man erkennt so eine Faust und trotzdem genial. Und auch hinten drauf ist nochmal so, ich sage jetzt mal, Batman total verschwitzt oder geschlagen oder. Aber sobald da halt Farbe ins Spiel kommt und so dieser Schwarz-Weiß-Kontrast zurücktritt, also in dem Fall muss ich sagen, verschwimmt es ein bisschen. Das ist nicht so, aber wie gesagt, der Zeichner in dem Fall ist ja auch Andy Kubert, kein schlechter. Mhm. Aber es hat halt nicht so diesen Flair, wie es das andere hatte. Und bei The Atom muss ich sagen, finde ich persönlich, also ich finde es jetzt nicht so. Also es fiel mir sofort auf, dachte mir, das ist halt irgendwie ein Artwork, das mich nicht so anspricht, das mich nicht so mitreißt. Aber vielleicht ist es aber einfach eine Produktionszeit gewesen, dass er nicht wie bei Sin City oder so, also einfach mehr Zeit da auch investiert hat oder das ein bisschen ausgefeilter gemacht hat. Weil ich glaube, wenn du wirklich nur mit Schwarz-Weiß, mit Schatten und Licht arbeitest, ist das auch ein ganz anderes Herangehen, als wenn du so ein Artwork dafür konzipierst, musst du ja noch im ehesten wissen, dass per se schon für Farbe gemacht wird, wo dann, so hatte ich mal im Interview gehört, wo einer gesagt hat, ja, ich zeichne das vor und dann rette, was zu retten ist mit deinen Farben, so ungefähr.
Ja. Eine Sache noch kurz und dann sollst du es auch vielleicht dazu mal gewesen sein. Kam da auch Superman eigentlich vor? Oder
naja, habe ich ja gesagt.
Also die Stadt, aber sieht man ihn auch?
Ja, man sieht ihn auch. Supergirl ist auf alle Fälle mit dabei.
Nee, weil irgendwie war das dieses Comic auch, wo es so ein bisschen irgendwie so eine Kritik wie Superman da aussah, oder ich kann mich irgendwie noch so ein bisschen erinnern, dass da irgendwie mal was so durch die, also sieht irgendwie ungewöhnlich aus, oder?
Nein, ich kann da nicht so viel jetzt sagen, weil das ist eine Sache.
Okay, egal.
Kann ich nachher mal, im Anschluss nochmal. Okay. Für alle anderen müsst ihr das Buch kaufen oder das Heft.
Ja, also für mich hört sich das so ein bisschen so an, ich warte erstmal, bis ein paar Hefte rauskommen. Vielleicht, ich denke mal, dass es dann auch noch so eine kombinierte Fassung geben wird von Panini, wo alles in einem Band ist. Vielleicht sowas, wenn man dann hört, dass es ganz gut sein soll. So fürs erste Heft hört sich für mich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Aber also nochmal eine letzte Sache. Ein Heft bedeutet dann aber nicht 22 Seiten plus irgendwie Atom, oder ist es dann wirklich so dünn auch?
Irgendwo hatte ich doch gerade gelesen, wie viel das sind. Warte mal, ich...
Also so um
36 Seiten plus 16 Seiten.
Okay, ist halt echt schon wenig. Gut, alles klar.
Ja, also ja, wenig.
Oder was heißt, ja, also ist halt normale
Heftstärke, so. Genau, plus halt noch 16 Seiten extra.
Weil ich habe hier, das Erste, was ich vorstelle, ich bleibe jetzt mal direkt bei Superhelden, danach habe ich nochmal ziemlich was anderes so, aber hier mein Planet Hulk, Band 1 von 2, ist mit über 250 Seiten, also ich glaube, da sind dann, weiß ich nicht, an die 10 Hefte drin oder so, 8, 9, keine Ahnung. Also das ist schon ganz schön fettes Teil und halt auch, also man hat eine ganze Menge für seine 19,99 zu lesen. Ist halt so ein Trade, ist klar. Ja, ich bin ja immer auf der Suche nach guten Hulk-Stories, das habt ihr wahrscheinlich jetzt in letzter Zeit mal mitbekommen, also hab ja öfter mal welche vorgestellt, fand die auch immer ganz okay oder meistens, aber das ist jetzt wirklich mal wieder was mir wirklich richtig gut gefallen hat. Ich hatte ja neulich auch mal diesen Planet Hulk Zeichentrickfilm vorgestellt und der hatte mir auch schon super gefallen und jetzt gab's halt, oder gibt's jetzt gerade nochmal ganz neu von Panini, das Ganze nochmal gesammelt in zwei Bänden, deswegen habe ich jetzt nochmal zugeschlagen und genau, ich habe erstmal das erste gelesen, aber das zweite mir auch direkt besorgt, also das schon mal vorweg. Genau, das ist alles ein bisschen anders als beim Zeichentrickfilm, beginnt auch alles irgendwie viel früher und zwar beginnen wir irgendwie, das war schon mal ein bisschen seltsam, mit so einem sehr bärtigen, Moment, jetzt gucke ich hier gerade nochmal nach, ja, da gibt es sogar noch eine kleine Vorstory, aber jedenfalls so eigentlich geht's los, dass Bruce Banner sich so ein bisschen außerhalb der Zivilisation in Alaska sozusagen ins Exil gegangen ist, um da so ein bisschen, ja, damit er den Leuten, also ist ja immer so, dass er, wenn er zum Hulk mutiert, immer mehr Leid eigentlich anrichtet als vielleicht gute Sachen oder so, oder ziemlich häufig jedenfalls. Und da sieht man dann Bruce Banner auch mal total bärtig und das fand ich irgendwie ziemlich cool, weil wenn Bruce Banner bärtig ist und wir einen Hulk-Comic lesen, dann wird er natürlich auch zum Hulk und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so einen Vollbart-Hulk gesehen habe, so einen Holzfäller-Hulk, fand ich irgendwie ganz cool. Naja, also jedenfalls, er lebt halt am Anfang in Alaska und hat auch dort nur mit sehr wenigen Leuten zu tun. Ja, eines Tages taucht dann aber Nick Fury auf und überredet ihn zu so einer Mission im All und das Ding ist, dort soll er dann auch gleich bleiben irgendwie im All. Also das ist so eine Art, so ein bisschen wie so eine Falle auch eigentlich gewesen. Und zwar will einfach Nick Fury oder die ganzen Superhelden auf der Erde wollen ihn halt, also dass halt keinen Ärger mehr macht. Und dort kann er ja keinen Ärger machen oder vielleicht doch so. Und zwar landet er dann im Weltall auch dort nach so ein bisschen hin hin und her, eigentlich auf so einem fernen Planeten. Und hier beginnt dann eigentlich auch erst die coole Geschichte. Also es ist, da haben wir, glaube ich, schon ja fast ein Drittel oder die Hälfte vielleicht sogar vom Buch schon durch. An der Stelle finde ich es dann, wird es dann richtig cool so. Und zwar landet er dann auf so einem fernen Planeten und hier werden die Menschen oder es sind gar nicht nur Menschen, sondern auch so Käferwesen und verschiedene außerirdische Wesen, halt Lebensformen, die werden von so einem korrupten Imperator unterdrückt. Und es ist alles so ein bisschen angelehnt ans Römische Reich, könnte man sagen. Also Hulk treibt es dort als Sklave ins Kolosseum oder er wird als Sklave dann irgendwie von jemandem gekauft, um als Gladiator im Kolosseum eingesetzt zu werden. Und es beginnt alles so, dass erstmal alle gegeneinander kämpfen und nur die Stärksten dann sozusagen eine Gruppe aus Kämpfern bilden und dann zusammen agieren. Also das heißt, seine früheren Feinde, gerade haben sie sich noch alle probiert umzubringen, weil sie sonst alle getötet werden vom Imperator. Jetzt sind es auf einmal dann Freunde und müssen zusammen Gladiatorenkämpfe bestreiten. So, das Interessante ist daran halt, dass diese ganzen, also diese unterdrückten Menschen, die sehen dann in ihm bald so eine Figur, so einen Helden oder so. Es gibt so alte Prophezeiungen, wo auch von so jemandem gesprochen wird und irgendwie sehen sie in ihm so die Möglichkeit, vielleicht da auszubrechen aus dieser Unterdrückung. Und das Ding ist, diese Gladiatorenkämpfe, eigentlich gibt es nur 3 Stück. Wenn man 3 Gladiatorenkämpfe überlebt, dann ist man frei, so will es das Gesetz. Und der Imperator, man merkt aber schon, bekommt auch so ein bisschen Angst, dass das der Fall sein könnte, weil dieser Hulk und die anderen Figuren halt so einen großen Anklang bei den Sklaven und der Bevölkerung halt finden. Ein ganz cooles Detail ist auch noch, dass das grüne Blut, also Hulk ist hier auf diesem Planeten auch irgendwie verletzlich. Das finde ich auch irgendwie ganz spannend, weil er sonst ja ganz oft auch einfach so der Juggernaut, dem nichts passieren kann, irgendwie den darstellt. Und hier ist es aber so, er kann auch bluten und verletzt werden, hat manchmal, weiß ich nicht, einen Speer durch den Körper oder sonst was. Und sein grünes Blut lässt dann sogar den Wüstensand im Wüstensand Pflanzen sprießen. Und das sehen die halt auch direkt wieder als Zeichen. Jedenfalls kämpft er dann mit seinen Gladiatoren-Gefährten gegen immer größere Gefahren. Unter ihnen so berggroße Monster oder zum Beispiel auch ganz witzig der Silver Surfer, den es auch irgendwie dorthin getrieben hat als Gefangenen. Ganz witzig auch so rein künstlerisch. Es gibt so 2, 3 so eine Flashback-Szenen, wo man die Vorgeschichten der anderen Gladiatoren, also der anderen Gefährten kennenlernt. Da gibt es zum Beispiel so einen Steinmensch und da ist dann so auf 2 Seiten erfährt man was über seine Vorgeschichte, dass er zum Beispiel gegen Thor schon gekämpft hat und dann gibt es noch so ein Käferwesen zum Beispiel. Und das Coole an diesen kleinen Einschüben ist, dass die in so einem komplett Retro-Stil gemalt sind und sogar die Farben sind so, dass man richtig so die Raster sieht, also als wenn es so ein alter, schlechter, wie so ein Zeitungsdruck ist und ja auch halt wie gesagt so komplett wie Oldschool, so eine Oldschool-Marvel-Comics oder sowas, also es sieht richtig cool aus, fand ich ganz witzig. Naja, jedenfalls, wie ich schon meinte, der Hulk wird dann für die Menschen eigentlich zu der Hoffnung, so zu einer großen Hoffnung. Genau, er versucht halt den dritten Kampf zu überleben, sage ich mal, damit er dann frei ist. Ihm werden dann natürlich viele Fallen dort gestellt und im Endeffekt merkt man halt die ganze Zeit, da brodelt's und eventuell löst er dann mit den anderen eine Revolution aus und kann vielleicht diese Menschen retten. So. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten und das ist ja auch der erste von 2 Teilen. Jedenfalls wird dann auch so ein bisschen angeteasert, was ich auch sehr interessant finde. Und zwar ist eigentlich Hulk, das ganze Buch über der Hulk hier und gerade Bruce Banner, der ja eigentlich immer der Vernünftige zu sein scheint, der könnte hier für Hulk zum Problem werden. Also es deutet sich so ein bisschen in so Traumsequenzen an. Naja, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so, ob ich das gut genug rüberbringen konnte, aber was ich hier halt wirklich sehr schön fand, ist, dass es so eine echt coole, emotionale so eine Revolutionsgeschichte oder sowas ist und dass Hulk, man hier den Hulk halt wirklich sieht, wie man ihn sehen will, also mit großen epischen Kämpfen, aber halt auch irgendwie als eine freundliche, coole Figur, halt als wirklich so eine Art Helden und auch mit gewisser Tiefe, wie ich irgendwie finde, oder ja, also mehr als so eine normale Monster-Hau-drauf-Sache irgendwie und auch die Gegner sind irgendwie ein bisschen menschlicher halt, dadurch, dass sie einfach, jetzt nicht nur irgendwelche Mutanten sind oder so, sondern halt so zum Beispiel so ein Imperator oder sowas. Also das fand ich wirklich sehr cool. Es ist halt, finde ich, so ein bisschen fast unnötig aufgefüllt mit diesen Vor- und am Ende gibt es auch noch so ein bisschen so Side-Stories, also die jetzt nicht so wirklich zu diesem Planet-Hulk-Ding passen oder so, aber es ist halt einfach eher wie so ein Bonus. Also es gibt hier wirklich auf den 250 Seiten wirklich eine Menge zu lesen und also macht einfach Spaß. So.
Du hast jetzt gesagt, das ist jetzt der erste Band, der zweite ist dann genauso umfangreich Fragezeichen. Und habe ich in diesem ersten Buch dann schon so eine abgeschlossene Handlung oder ist das schon so ein offenes Ende, dass ich den zweiten auch lesen muss?
Ja, also ich sag mal so, wer den ersten Teil gelesen hat und wer dem gefällt, der will auf jeden Fall den zweiten auch lesen. Also wie ich schon meinte, es deuten sich halt so ein bisschen, es gibt so ein kleines, ja nicht wirklich ein Ende, aber so ein bisschen wird was zu Ende geführt. Die Leute sind sozusagen, die sind befreit eigentlich. Nein, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber jedenfalls, man will es eigentlich weiterlesen, weil es wirklich einfach eine ziemlich coole Geschichte ist. Und das zweite ist, ich habe es hier zu liegen, leider ein bisschen weiter entfernt, dass ich jetzt nicht sehen kann, wie viele Seiten es genau sind, aber ich denke mal ungefähr genauso dick und wahrscheinlich auch der gleiche Preis und ja, und dann ist es aber auch wirklich zu Ende. Was ich noch hervorheben wollte, sind die wirklich ganz, ganz coolen Cover. Die fand ich wirklich genial. Also das kann man ja auch bei Hunting Down nochmal sehen, das erste Cover, und da sind halt immer wieder Cover in der ähnlichen Qualität. Das ist halt so, ja, so ein bisschen malerisch sieht das Ganze aus, aber vor allem durch die Beleuchtung sieht das einfach so genial aus, finde ich. Also so richtig, richtig helles Sonnenlicht einfach, was auf den Hulk immer einströmt und so ganz tolle Kontraste irgendwie sich ergeben.
Ja, so fast toll, wie so ein Wüstenplanet. Also wenn ich mir so Dune, so die Landschaft vorstelle und Hulk, also mindestens, wenn man nicht genau hinguckt, surft da auf so einem Bruchstück durch die Gegend oder trampelt da drauf rum. Also sieht schon sehr kraftvoll aus.
Das ist sein Schild, glaube ich.
Ach, das Schild ist das. Okay.
Und gegen den er kämpft, aber weil du gerade Surfen sagst, weil gegen den er kämpft, das hätte ich jetzt auch gar nicht erkannt, das ist der Silver Surfer und der wehrt gerade den Schlag vom Hulk mit seinem Surfbrett ab. Insofern war Surfen schon richtig. Genau, sieht wirklich so ein bisschen wie ein Wüstenplanet oder halt einfach wie in so einem Kolosseum. Also es könnte auch, wenn der jetzt nicht grün wäre, der Hulk, könnte es auch eine Szene aus einem Gladiator irgendwie sein, weil man sieht ja auch diese typische so beschildete Arm auch, dass man Schwertkämpfe irgendwie abwehren kann und so. Und die Kleidung, das ist alles so ein bisschen wie zum Beispiel beim Film Gladiator oder so.
Aber klingt interessant. Ich hatte ja auch dieses mit Frankenstein, das war ja auch, ich sag mal, vom Sinngehalt. Es gibt Comics, die haben halt noch so einen zum Unterbau, wo man sich sagt, okay, das ist der Kampf gut gegen böse oder irgendwie so eine moralische Note. Hier ist es bei Hulk, ich glaube, Hulk erwarte ich halt immer irgendwie nur, wie du schon sagtest, so epische Kämpfe. Dann so dieses moralische, komplexe Verhalten des Hulk. Es ist ja immer, ja, das ist vielleicht übertrieben, aber es ist halt immer schon immer ein Nenner. Er ist ja eigentlich irgendwie schon ein guter Trottel, klingt auch doof irgendwie, aber also
ja,
irgendwie.
Er will was Gutes tun und reißt dabei irgendwie ein Haus ein.
So genau, so ungefähr. Das immer, ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was den Reiz auch ausmacht. Und gerade wenn man dann halt in so einem riesen Buchbundle bekommt, dann liest man ja auch immer relativ lang dran. Also mir geht es mal bei diesen Megabänden manchmal so. Also manchmal gibt es so die, manchmal fliegen die einem so durch, weil man einfach da drauf verpicht ist. Aber wie gesagt, was hast du gesagt? Fast 250 Seiten ist natürlich auch eine echte Hausnummer.
Noch mehr, genau. Und aber wie gesagt, es ist so wirklich bis zur Hälfte ist er eigentlich noch nicht auf diesen Planeten angekommen. Und am Ende gibt es auch nochmal eine Geschichte, die nur indirekt was mit diesem Planet Hulk zu tun hat. Insofern, wenn man sich jetzt wirklich nur auf dieses Planet Hulk vielleicht so konzentrieren würde und nur das liest, dann sind es vielleicht 100 Seiten oder so. Aber der Rest ist schon, also es führt ja da alles hin sozusagen. Also es ist schon richtig, dass Panini das hier so zusammengepappt hat. Aber wirklich das Schönste sind sozusagen die 100 oder 150 Seiten in der Mitte. Und der Rest ist halt so eher ein netter Bonus, wie ich finde.
Klingt spannend. Wie gesagt, Hulk ist auch nicht so mein präferiertes Lesen. Aber es gibt so herausstechende Bücher, wo man sagt, die machen dann einfach Lust auf mehr. Und das ist definitiv
eins. Ja, da ist hinten, genau hinten drauf ist auch so ein Zitat, ein moderner Klassiker mit das Beste, was je über diese Figur geschrieben wurde. Und so sehe ich das halt auch. Bei mir ist es ja eher so Hulk, so wirklich auch so eine Liebe aus der Kindheit. Und irgendwie will ich den immer cool finden. Und das ist hier wirklich ein Buch, wo man ihn auch cool finden kann, ohne dass es einem unangenehm sein muss, sage ich mal. Oder also es ist halt das Normale, kennst du es ja, es ist auf der Erde, dann kommen irgendwie 5 Panzer, wollen ihn abschießen. Die 5 Panzer können ihn nicht verwunden. Er knetet die Panzer zusammen. So, das war die Geschichte so. Und das ist halt, hier ist schon ein bisschen mehr, alleine, dass Hulk verletzbar ist und so. Und so eine, auch so sich Freundschaften ergeben, irgendwie mit so anderen, mit so Käfer Wesen oder so, die alle auch so eine irgendwie vielleicht recht interessante Backstory haben und so. Und ist halt ein ganz cooles, episches Ding so. Hat mir gut gefallen.
Dann kommen wir doch direkt zu meinem. Episch trifft es in dem vielleicht nicht ganz. Und ich muss sagen, also hier war eher so dieser Autor der Auslöser dafür, dass ich dieses Buch mir anschauen wollte. Howard Jakin, den ich wiederum, der hat relativ viel gemacht, aber ich glaube so dieses Einprägsamste oder wo er mir zum ersten Mal über den Weg gelaufen ist, ist seine Black Kiss Reihe. Da gibt es, glaube ich, 2 Bände davon und es ist halt so ein, ja, wie irgendwo steht, ein erotisches Meisterwerk mit dunklen Abgründen, die vor allen Dingen durch ihr Artwork, das ist jetzt sicherlich nicht jedermanns Geschmack, weil es ist, glaube ich, durchweg schwarz-weiß gewesen, hat er so dieses Pulp-Niveau auf gewisser Weise, ist oft sehr, sehr textlastig, erinnert vielleicht so ein bisschen an, ach, wie hieß der andere nochmal, den man immer Schwarz-Weiß-Artist, fällt mir vielleicht beim nächsten wieder ein, Howard Crump? Naja, der geneigte.
Du meinst den Independent-Typen?
Ja, Crump, ja, ja.
Ja, wie heißt der nochmal? Nee,
heißt er nicht Howard? Nicht
nee, ich glaube nicht. Wow. Ich will Christian Crump, aber ist auch falsch.
Naja, Fritz the Cat und sowas, das hat er gemacht. Warte mal, jetzt muss ich da nochmal.
Oh. Ich finde es hier auch nicht. Ich sehe nur Crump. Das ist ja ein Mist.
Robert Crump, wir haben
Robert
es.
Natürlich.
Aber wir waren ganz nicht dran. Fritz the Cat stimmte, Crump stimmte, aber der Vorname haute nicht hin. Robert Crump, und da hat mich halt auch dieser Howard Jenkins eigentlich immer daran erinnert, und ich wollte einfach mal gucken, jetzt machte er bei Image ein neues Buch, Midnight of the Soul, auf dem Cover zu sehen, eine Roadmap, darauf dann noch ein Motorradfahrer, so in Bikerjacke, also alles so vom Äußeren, vielleicht 20er Jahre, also wer hier so James Dean vor Augen hat, so eine Superman-Tolle im Gesicht, der Typ hängt so über seinen, ich sage jetzt mal Harley, keine Ahnung, ist bestimmt keine Harley gewesen, aber mit einer Waffe in der Hand, aber das ist so eine, weiß ich nicht, typische Nazi-Waffe, was haben die denn für Waffen gehabt, irgendwie so eine Mauserpistole, keine Ahnung, ich kenne mich mit Waffen nicht aus, weiß ich nicht, also irgendwas Bekanntes, und da muss ich aber sagen, und dann habe ich angefangen zu lesen, und ich muss sagen, ist wieder eines dieser Bücher, wo ich nach dem ersten Heft, also für mich hat es noch nicht so abgeholt. Das erste Problem, was ich habe, oder ein kleineres Problem, Howard Jenkins, der ist Autor und Zeichner dieses Buches, aber es gibt auch einen Koloristen, Ressus Aburtov, den ich nicht kenne, heißt einfach nur, das Artwork von ihm wurde nochmal koloriert. Diese Stärke, die ich bei ihm am Artwork sehe, wenn die so schwarz-weiß ist, die einfach darauf getrimmt ist, die geht dann hier ein bisschen unter. Das heißt also, für mich ist das Artwork an vielen Stellen, wirkt das dann etwa so ein bisschen unbeholfen, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel schon, aber irgendwie nicht so, wie ich es mir schwarz-weiß umgedreht vorstellen könnte. Nicht, dass die Kolorierung schlecht ist, aber irgendwie macht es das Artwork für mich zumindest etwas negativer. Und der Aufhänger ist, wir verfolgen, und das ist interessant gemacht, einem Protagonisten, wo ich mich am Anfang gewundert habe, warum die Sprechblasen oder die Sprechvierecke, sagen wir es mal so, oben und unten eine blaue Linie haben. Und wer jetzt so ein bisschen an seine erste, zweite, dritte Klasse zurückdenkt, wo es diese Schreibhefte gab, der wird auch wissen, warum diese Linien sind. Denn wir folgen in Teilen dieser Geschichte eigentlich den Gedanken eines Autors, der seine beste Zeit schon hinter sich hat, der jetzt seit 5 Jahren irgendwie zu Hause ist und versucht, irgendwas auf die Reihe zu bringen, irgendwas zu schreiben. Und das ist so dieser Teil dieser Geschichte immer dann, wenn es so, ja, mit diesen blauen Linien so unterstrichen wird. Es ist zwar auch dann durchgehend, auch wenn er so spricht, also außer es gibt Sprechblasen. Also entweder schreibt er noch ein Tagebuch, wo er seine Gedanken festhält, aber diese eigentlichen Sprechblasen gibt es natürlich auch, obwohl die sehr primitiv aussehen. Also stellt euch einfach einen runden Kreis und dann kommt da so eine weiße Linie raus. Also wirklich, da fehlt einfach so ein bisschen die Liebe zum Detail in meinen Augen. Mhm. Aber so dieser Grundgedanke, also Autor erfolglos im Hinterhof schreibt, sitzt an der Schreibmaschine, trinkt seinen morgendlichen Johnny Walker, da haben sie es auch das Label leicht verblurrt, und kommt die Frau irgendwann rein, die ist im Hinterhof, das sagt, es riecht wie in der Kneipe, wenn die ganze Nacht durchgemacht worden ist. Also der hat halt, steht doch irgendwo da, seit 3 oder 5 Jahren ist er nicht einen Tag mehr trocken und versucht jetzt irgendwie auf die Reihe zu kommen. Es gibt dann so ein Spiel mit Musik, wobei aber diese Lyrics, also diese Noten und diese Musik unten so in einem kaum lesbaren Text mit eingeblendet werden, was eigentlich gut gemacht ist, aber nicht so recht diesen Drive erzeugt für mich. Und mittendrin hatte ich so das Gefühl, es gibt so eine Geschichte von Stephen King, also wie er so quasi aus seiner alkoholproblematischen Zeit herausgekommen ist, wo er gesagt hat, ja, dann so Hustentropfen und Hustenmedizin getrunken, einfach um auf sein Alkohollevel zu kommen oder halt geheim Alkohol zu trinken. Hier ist das auch so. Und er, unser Hauptprotagonist, entdeckt dann irgendwann noch so das geheime Tagebuch und die dunklen Seiten seiner Frau. Sie ist die Einzige, die quasi arbeiten geht. Er bleibt zu Hause. Sie leben bei ihrem Bruder. Das Haus hatte zwar ihm mal gehört, dem Autor, aber hat es dann irgendwie im Suff oder für irgendeine Verfügung irgendwelche Schuld dem Bruder übertragen. Und deswegen lebt er da quasi auf Goodwill bei ihm weiter. Und das ist das Interessante, wenn man sich dann dieser ich sag mal, amorösen Fotos da anschaut, die auftauchen. Also es ist so ein Motel-Zimmerschlüssel taucht auf, dann gibt es da so Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die erinnern wieder an diesen klassischen Howard Jenkins, also das, was er so bei Black Kiss gezeichnet hat, also so in die Richtung geht es. Also man merkt schon, so dieses Erotische liegt ihm einfach irgendwie und während dann auch so in Farbe so eine Blowjob-Szene angedeutet, passiert eigentlich was relativ einschneidend, denn derjenige, der von seiner Frau beglückt wird, wird in den Kopf geschossen und man denkt im ersten Moment, und da verrate ich nicht so viel, dass es der Ehemann ist, ist er natürlich nicht. Und dann kommt eine Zweitverwertung, wo ich mir, wie gesagt, für mich sehr irgendwie fehlte da so ein bisschen Zeit, denn das, was wir am Anfang schon mal gesehen haben, diese Geschichte, die da erzählt wird von dem Autor, die spielt Ende des Zweiten Weltkrieges, also so die Amis marschieren bei den Nazis ein, man sieht so das Konzentrationscamp, dass noch welche umgekommen sind, da wird das gleiche Artwork auf zwei Doppelseiten, also auf zwei Seiten nochmal erzählt, mit einem anderen Text diesmal, und dann steigt irgendwann, also nachdem der Autor alles, sein ganzes Mobiliar in seiner Wohnung da zertrümmert hat, zieht seine Lederjacke an, steckt seine Waffe ein und fährt mit dem Motorrad davon. Genauso zusammenhanglos, wie euch das vielleicht jetzt vorkommen mag, so wie ich es erzählt habe, genauso kommt einem diese erste Ausgabe vor. Ich entdecke den tieferen Sinn noch nicht. Okay, es ist vielleicht die Lebenskrise dieses Autors, dieses Mannes, der im Krieg gewesen war, zum Teil, glaube ich, darüber schreibt, versucht erfolgloser Autor, seine Frau irgendwie eher untreu ist und nicht so richtig ihm mehr zugeneigt ist, also quasi, dass diese moralische Instanz quasi für ihn nicht mehr ist. Aber wohin die Reise geht, also ob er jetzt so auf einem Rachetrip aus ist, seine Frau rächen will, beziehungsweise die Frau halt irgendwie zurückholen will oder sowas, ist mir nach dem ersten Heft noch nicht klar. Also diese eigentliche Erzählstärke von Howard Jenkins, die er schon wiederholt unter Beweis gestellt hat, die geht mir noch so ein bisschen hier verloren. Mögen andere anders sehen. Also ich finde halt auch, dass es hier, wie gesagt, diese Zweitaufbereitung von identischem Comic-Material hinten nochmal, dann diese etwas lieblosen, wirklich, und wenn es dann Sprechblasen sind, lieblosen Sprechblasen, macht das jetzt nicht für mich zum Meilenstein, aber es war mal interessant zu lesen, und wer Freund von Howard Jenkins ist, der sollte da unbedingt mal reingucken, also zumindest im Comicladen deines Vertrauens mal reingucken. Also vielleicht ist es ja für denjenigen was.
Genau, wenn man das hört, so ein Autor mit so einer Krise irgendwie, das klingt ja irgendwie sehr geerdet, dann aber mit Mord und so, eigentlich schon Zutaten, die es zum coolen Comic machen können. Aber ja, jetzt, was du erzählt hast, ich weiß schon, was du meinst.
Ja, vielleicht fehlt wir hatten es ja oft mal so, dass man manchmal...
Vielleicht fehlt der zweite Teil.
Genau, fehlt eine zweite Geschichte, also eine zweite Teil, und dann sagt man sich, pass auf, jetzt fügen sich da ein paar Puzzlestücke zusammen, hier ist es wieder so, gerade wie bei The Dark Knight, wo halt viel als Eröffnungsszene erstmal gebracht wird, aber so dieser eigentliche Haken oder dieser eigentliche, ja, im Englischen dieser eigentliche Hook, wo man sagt, deswegen möchte ich es unbedingt weiterlesen, der fehlt mir noch so ein bisschen hier, leider.
Ja, also ich kann nur sagen, irgendwie, wenn man das von außen betrachtet, denkt man immer, Mensch, das erste Heft ist doch so wichtig, warum macht ihr das nicht irgendwie cooler, warum schafft ihr es nicht, da irgendwie das sozusagen die meiste Energie oder das Coolste reinzupacken, dass man eher, weiß ich nicht, man kann ja ruhig beim dritten Heft vielleicht mal ein bisschen nachlassen, aber das erste muss einen erstmal halt hooken, ne? Aber ich kann mich auch erinnern an unsere Arbeit an Alisic, da war das auch so, dass wir ganz am Ende noch was umgestellt haben, also sozusagen so ein bisschen umgeschnitten haben, weil wir auch gemerkt haben, dass der Anfang eigentlich fast ein bisschen zu langsam war. Also jetzt, wahrscheinlich kennt es leider nicht alle, die das jetzt gerade hören, aber wer es gelesen hat, der weiß Bescheid. Das ist ja, wir haben ja ganz am Anfang so eine Szene gepackt, eine Seite, wo das Mädel den Jungen, also Alisic ist ja eine Tote, die sitzt auf ihrem Grabstein und der lebendige Junge kommt. Und und da ist dann, also damit haben wir sozusagen begonnen, um zu zeigen, okay, da wird eine Interaktion irgendwie stattfinden, und dann kommt nur noch der Satz so, alles könnte so schön sein, aber leider bin ich tot oder irgendwie so ähnlich oder also so. Und das haben wir nochmal vorgesetzt, weil einfach der Punkt, bis sie den Lebendigen kennenlernt, hat einfach zu lange gedauert, und das hat man halt auch die ganze Zeit, während man dran gearbeitet hat, eigentlich nicht gemerkt, so, weil man dachte, ah cool, diese Welt der Toten, die ganzen Zombies da auf dem Friedhof, das ist ja alles super interessant, aber der rote Faden, weißt du, so einfach so, wo führt das Ganze hin? Das haben wir damit dann nochmal so ein bisschen angedeutet, und ja, also ich wollte damit
einfach nur sagen. Ja, man hat vielleicht wirklich so als Autor dann, also ihr arbeitet ja auch länger an so einem Buch, also ich meine, bei euch ist es ja nicht so, dass innerhalb, ich sage jetzt mal, von einem Monat irgendwie die Geschichte rausgeschmissen wird, genau. Wie es vielleicht hier bei diesen Comic-Heften ist, wo man dann auch nicht die Zeit hat, dann sagt, ah, wir müssen mal hier noch was einfügen und hier noch ein bisschen Spannung aufbauen, sondern da wird es halt rausgebracht. Wie gesagt, der Name ist ja schon eine Hausnummer, also insofern könnte es auch gut ausgehen. Aber dieses irgendwie, oder auch, ich glaube, das was auch ein Problem ist, ich weiß nicht, wie viele habt das eigentlich nachher, das Comic in die Hand gedrückt und gesagt, hier, lies es mal als Außenstehender, der es überhaupt noch nicht kennt. Weil ich kenne das ja auch selber irgendwie, wenn man so eine Sache, so einen Text hat, den man selber geschrieben hat. Man weiß grob, worum es geht, man liest dann vielleicht nicht mehr ganz so detailreich. Es fehlt auch so ein bisschen dann beim 20. Mal lesen irgendwie die, die Spannung genau und sagt sich, ach ja, das kommt ja dann, also ja, hier ist es ein bisschen unklar, aber in, auf Seite 50 wird erklärt, warum es da spannend ist. Also, und als Außenstehender sagt man sich dann nur, ey, das waren jetzt hier 40 Seiten Langeweile und auf Seite 50, da wird es erst spannend. Also,
genau, und Seite 50 ist am besten dann schon in Heft 2.
Also, so ungefähr.
Ja, ist ein Problem so, aber da hast du natürlich völlig recht. Bei uns war es ja so, wir haben dann schon das erste Buch komplett fertig gehabt und uns dann entschieden, also über 100 Seiten und uns dann entschieden, da einfach ein paar von den Seiten hinten nach vorne zu packen. Und das können die natürlich nicht machen, wenn es halt nur diese 22 oder 24 Seiten gibt. Dann, also da gibt es da nichts groß umzuschneiden oder so. Naja, mal sehen. Mal gucken, ob du noch dranbleibst. Es hört sich für mich so an, als wenn du vielleicht nicht Teil 2 noch kaufst.
Ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich mag den Autor und Zeichner, also wie gesagt, aus diesem erotischen Ding. Und da ist es ja auch textlastig. Da muss man ja auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Vielleicht nochmal die zweite Ausgabe, mal gucken.
Ja, na gut, ich stelle jetzt nochmal was vor. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, letzte Ausgabe hatte ich ja dieses Heart in a Box vorgestellt und hatte auch schon erwähnt, dass es diese Autorin Meredith McLaren, dass die auch was anderes noch gemacht hatte. Hinges oder Hinges, ich weiß nicht, wie man das wohl ausspricht. Uhrwerk Stadt heißt es, auch ein erster Band, was irgendwie bei Image erschienen ist. Und ja genau, bei Heart in a Box war es ja so, dass mir das vor allem so gut gefallen hatte, weil es, ja, das hatte ja eigentlich das Thema Liebeskummer so ein bisschen und ist damit aber so ähnlich umgegangen wie vielleicht Scott Pilgrim, also so recht originell und ja, vielleicht nicht ganz so abgefahren halt und ja, nicht ganz, also das hatte ich ja damals schon gesagt, dass es ja so ein bisschen in Richtung Videospiel fast ging, also Scott Pilgrim und das hier vielleicht ein bisschen weniger Videospielmäßig war, eher vielleicht melancholisch, aber das hatte halt so eine sehr schöne, tiefe Geschichte irgendwie, die sich dem Liebeskummer-Thema so ein bisschen anders genähert hatte und sowas Ähnliches hatte ich jetzt hier eigentlich auch erwartet. Ja, ist aber doch irgendwie ganz anders, um das mal vorwegzunehmen. Genau, man erkennt auf jeden Fall den Stil wieder. Diese Zeichnungen sind immer noch genauso, ja, relativ einfach, ein bisschen Manga angehaucht, aber wirklich ziemlich genial, auch von der Farbstimmung, auch ganz tolle, so zum Teil so Lichteffekte oder sowas. Also schon im Grunde sehr zurückgenommen, sieht halt so ein bisschen Zeichentrick-Anime-mäßig aus irgendwie, aber auch eine sehr schöne Farbwahl. Also gefällt mir optisch erstmal wieder richtig cool. Genau die Story, aber wie gesagt, ganz anders als Heart in a Box. Es geht darum, ein Mädel erwacht ohne Erinnerung an einem fremden Ort. Das sieht da so ein bisschen aus wie vielleicht in so einem Kirchturm oder so, also viel Holz. Man sieht irgendwelche Zahnräder und so eine riesige Uhr im Hintergrund. Ja, sie hat irgendwie nichts dabei, nur so eine Taschenuhr. Und darauf erscheint dann wie durch so Zauberhand der Name Oreo, also ähnlich wie die Kekse, bloß mit I. Genau, dann steht aber auf einmal so eine andere Frau hinter ihr. Und die scheint irgendwie für sie zuständig zu sein und sie nennt sie auch dann Oreo, weil sie den Namen da auf der Uhr auch gesehen hat. Genau, und jetzt ist schon mal das Erste, wenn man sich das jetzt ein bisschen genauer anguckt, die beiden Figuren, dann merkt man, da fällt auf, Oreo, die hat irgendwie so an den Gelenken so eine Art Schrauben, also sie scheint so eine Art Puppe zu sein und die wird auch von dieser anderen Frau so ein bisschen beschrieben, so Porzellan und so, so eine Dinge werden dort genannt. Also das, ich weiß nicht genau, es scheint, wie gesagt, vielleicht irgendwie so ein Puppenmädchen oder sowas zu sein. Das würde ja auch erklären, warum sie keine Erinnerung groß hat oder so. Und dann, wenn man sich die andere Frau dann aber anguckt, dann sieht man, dass sich da Schnüre an ihren Gelenken befinden. Also eigentlich wie so eine Art Marionette, aber es wird nicht, die Kamera geht nicht hoch oder so, man sieht nicht, wer diese Schnüre lenkt oder so oder was es genau auf sich hat. Also es ist irgendwie jedenfalls schon mal sehr seltsam, aber irgendwie, ja, eine coole Welt irgendwie. Jetzt als nächstes soll sich dann Oreo aus so einer Reihe von Tieren ihren sogenannten Kauz aussuchen, also so ein, ja, das erinnert jetzt auch schon wieder so ein bisschen, ich hatte vorhin im Videospiel gesagt, das erinnert auch so ein bisschen, als wenn es so einen Begleiter oder so gibt und wenn man dann später die anderen Bewohner in der Stadt sieht, jeder hat so einen Begleiter, einer hat einen Vogel dabei, der, oder ja, also verschiedene Wesen immer, so eine Echse oder sowas, also wie so ein, ja, ich weiß nicht, ich habe nie World of Warcraft Minecraft oder so gespielt, aber das ist, glaube ich, auch so, dass da jeder seinen Hund oder Pferd oder sowas hat. Und sie sucht sich jedenfalls so ein katzenartiges Wesen aus. Das hat so eine Art Totenkopfmaske, also wie Sido damals oder so. Hat die auf dem Kopf noch, die Katze. Und dann tritt schon das nächste Mädel irgendwie auf den Schirm und dieses soll ihr dann diese merkwürdige Stadt, Kobbel heißt die, das soll die erstmal zeigen und alles so ein bisschen erklären und ihr auch, also der Oreo, einen Job besorgen. So, dann versuchen sie so verschiedene Sachen, Bäckerin, Näherin, und dort gibt es dann aber immer Probleme und vor allem, weil dieser kleine Kauz, also diese Totenkopf-Maskenkatze, das meistens irgendwie immer sabotiert. Ja, die hat irgendwie eh so eine komische Funktion, also keine Ahnung, sie sollte sich ja, wie gesagt, dieses Tier damals aussuchen und diese Katze hat sich dabei auch irgendwie so in den Vordergrund gedrängt und wollte unbedingt ausgesucht werden, so, also keine Ahnung, was damit auf sich hat. Später klaut die dann auch noch die Katze von Oreo die Taschenuhr und es kommt dann später auch noch zu so einem Kampf mit so einem seltsamen Wesen. So viel erstmal vielleicht zur Geschichte. Das ist jetzt auch wirklich gar nicht so einfach, die zu erklären, weil die ist wirklich sehr, sehr faszinierend, zwar die Welt und auch cool so grafisch umgesetzt, aber ehrlich gesagt habe ich irgendwie überhaupt keine Ahnung, wo die Geschichte mit mir hin will oder was das alles soll. Und erschweren kommt eigentlich noch hinzu, dass diese Oreo eigentlich stumm ist. Ich sag jetzt mal, ohne zu groß zu spoilern, also die meiste Zeit irgendwie redet sie dann irgendwann doch mal so ein paar Wörter. Aber eigentlich ist es immer nur, dass die anderen so reden oder überhaupt nicht geredet wird. Und das ist halt vor allem deswegen auch schwer, weil manche Panels, da sind so Details irgendwie dargestellt, die ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig erkennen konnte. Und das liegt zum Teil halt auch daran, dass die Welt halt wirklich so relativ, so ziemlich fremdartig wirklich ist. Also ich hatte ja erklärt, dass auch nachher gegen so ein Monster irgendwie gekämpft wird oder so ein seltsames Wesen. Und das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie heißen nochmal diese komischen, Kasper oder so, an denen man zieht, die dann so die Arme hoch und runter machen?
Ja, weißt diese Klapp-Kasper, ne? Also
sowas in der Art, genau. Und das ist, also sieht aus wie so ein gebastelter, also kein Klapp-Kasper, sondern aber mit so einem ähnlichen Nieten zusammengeschraubt, irgendwie so ein, ich sag mal, ein Panther, aber jedes Gliedmaß ist mit so einem, ja, irgendwie auch so komisch verschraubt und es hat halt sozusagen keine richtige Tiefe, sondern wie so ein etwas dickeres Stück Papier oder Pappe. Und wenn man dann so Details von diesen Wesen irgendwie aus einer komischen Perspektive sieht, dann muss man halt richtig so, was soll das denn jetzt sein? Also man sieht halt, also ist schwer zu beschreiben einfach, aber das sind wirklich manchmal so Sachen, die hier in riesengroß dargestellt werden. Das verstehe ich einfach nicht, was das genau sein soll und was dann auch wirklich ein bisschen, ja, fast ermüdend ist oder so, wenn man sich das angucken soll oder rausfinden soll, weil da wird es einem wirklich ein bisschen schwer gemacht. Ja, also es ist Band 1, insofern geht's weiter und auf irgendeine Art würde ich halt auch gerne wissen, was das alles soll, so, was das für ein komisches Puppentheater hier ist oder was das für eine seltsame Welt ist. Ist schon irgendwie, wie gesagt, alles super faszinierend, aber vielleicht so ähnlich wie bei deinem Heft 1 gerade, das reicht irgendwie nicht so richtig.
Aber du hast ja Buch 1. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass du nur das erste Heft hast, oder?
Nee, das sind schon einige Seiten so. Ich kann es jetzt leider stehen, hier keine Seitenzahlen. Weiß ich nicht, 60 oder mehr bestimmt, 80, keine Ahnung. Also ist schon eine ganze Menge. Aber, also vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass dann, wenn es wirklich dann das Ende kommt, dass man dann denkt, wow, jetzt macht alles einen Sinn, aber so richtig, es ist halt auch nicht so richtig viel Geschichte, gerade weil halt auch die Sprechblasen so gut wie fehlen, so, also weil es, oder andere erzählen schon viel oder reden über sie, aber sie läuft halt die meiste Zeit, wie gesagt, so stumm rum und rennt ihrem Viech hinterher oder so, was gerade wieder Blödsinn anstellt oder die Taschenuhr geklaut hat oder so.
Aber das Artwork trotzdem im Buch gut, überzeugend. Also ich habe nochmal geguckt, ich habe so ein paar Preview-Bilderchen gesehen, Augen sehr groß, so Manga-est würde ich wieder sagen. Das Artwork, also von der Farbe her sehr gedeckt, irgendwie sehr ausdrucksstark.
Ja, so meistens so monoton, also es sind dann, manche gehen so ein bisschen ins rötliche, lilane, dann ist eine andere Sequenz dann eher ins bläuliche, aber alles auch so, du hast schon recht, so ein bisschen eingegraut auch oft. Aber ich finde wirklich die Atmosphäre von den Zeichnungen und so, das ist schon wirklich alles toll. Halt wirklich sehr viel, sehr viel Outlines so, aber oft auch farbig und dann relativ einfarbig oft koloriert, aber also nicht mit viel Schatteneffekten, aber irgendwie dadurch, dass die Farben so gut zusammenpassen, wirkt das sehr, sehr homogen und sehr cool. Da kann man wirklich überhaupt nichts sagen, das sieht wirklich toll aus und auch die Welt ist eigentlich auch total interessant, aber ich habe es einfach noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der schon mehr gelesen hat, aber ich glaube, auf Deutsch gibt es auch auch noch gar nicht, Band 2.
Okay. Aber klingt ist interessant. Halt, ich meine, es ist halt ein anderes, ich meine, was ja auch den Reiz von Comics ausmacht. Man muss ja nicht immer alles verstehen. Ich meine, man muss es dann gelesen haben, um zu gucken, wie es auspackt. Aber einfach verschiedene Ansätze, wie Geschichten erzählt werden oder wie man versucht, ja, Geschichten zu transportieren. Und das ist wahrscheinlich einfach mal wieder eines dieser Beispiele, das so ein bisschen aus dem Rahmen des Gewöhnlichen herausfällt und bei dem man vielleicht auch noch eine Weile so überlegt, ja, wo geht die Reise hin? Und das ist dann wahrscheinlich das Interessante. Das Interessante ist, ich habe mal geguckt, dieses, wusste ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, dieses ja, Hinges, oder wie man das nennt, ist ja auch das englische Wort für Scharnier.
Ach so.
Ich weiß nicht, ob das dann irgendwas, das passend dann macht, die Sache, aber...
Ja, ja, macht schon irgendwie Sinn, klar. Ja, also auf jeden Fall originell ist es auf jeden Fall, wobei halt zum Beispiel dieses Heart in the Box ja auch sehr originell von den Zeichnungen und auch von der Geschichte war und da so emotional so ein bisschen mehr bewegt hat irgendwie. Das, ja, keine Ahnung. Vielleicht könnte man sich das auch schöner als so einen Zeichentrickfilm vorstellen, der dann auch zum Teil von der Musik getragen wird, die natürlich hier beim Comic fehlt. So.
Na gut, dann kommen wir zu meinem zweiten und das ist noch einmal Batman. Sonst mache ich, ich sage jetzt fast jahrelang kein Batman, aber das hat mich auch gereizt, weil Panini jetzt, und das, da lohnt sich wieder, glaube ich, die Panini-Hefte zu holen, Batman Europe, also Europa rausgebracht hat, das in seiner zweiteiligen Miniserie, zumindest auf Deutsch, zweiteilig erscheinen wird. Im Englischen sind es eigentlich eine vierteilige Heftserie, also hier sind wieder zwei Hefte in einem Heft zum Preis von einem. Und was mich besonders angesprochen hat, war, wer hier alles mitgewirkt hat. Zum einen Brian Azzarello, den kennen wir ja seit 100 Bullets, der ein oder andere. Dann, und das finde ich genial, zumindest bei dem Heft, also dieses, der erste Teil umfasst die Städte Berlin und Prag. Mhm. Und bei Berlin, bei dem ersten, sollte man zumindest mal gehört haben, sollen ja in Europa liegen, wenn ich mich nicht ganz täusche. hat sogar Jim Lee mitgezeichnet. Und ich muss sagen, Jim Lee, wenn man die vielleicht hat man ihn schon bei irgendwelchen Conventions Zeichen sehen, der hat ja auch einen sehr augenfälligen Zeichenstil. So,
also ja, ich glaube, er hat ziemlich die 90er-Comics hat er, glaube ich, sehr geprägt auch. So.
Genau, und ist, ich muss sagen, es ist grandios. Ich meine trotzdem, dass das Layout ist dann in dem Fall von Giuseppe Camuncoli, kenne ich persönlich jetzt nicht. Lass mal was so im Raum stehen, aber diese Zeichnungen aus Heft 1 sind genial, aber das ist noch nicht mal das Beste, denn gleich, wenn man so aufschlägt, das müssen die anscheinend auf so Aquarellpapier gezeichnet haben, oder es wirkt zumindest so, der Untergrund, du kennst ja das auch, dieses Aquarellpapier Strukturen, was nicht so ganz glatt ist, das taucht hier vor. Die Farben wirken eigentlich zu präzise, außer die Untergründe dafür, dass es Aquarell ist, aber es wirkt zumindest so, als wenn hier auch einiges analog gezeichnet worden ist, und ich muss sagen, so rein visuell eines der besten, schönsten Hefte, auch weil Jim Lee da so dieses Artwork gemacht hat, das ich seit langem gelesen habe.
Wow, das sind aber große Worte.
Ja, also rein optisch muss ich sagen, also es gefällt mir ausgesprochen gut, und da hätte ich gerne mehr gehabt. Das macht dann diesen kleinen Cut, diesen Sprung zu Prag, also wo das zweite Heft kommt, ich werde gleich zur Geschichte noch ein bisschen näher darauf eingehen, aber wo dann alleine dieser Giuseppe Camuncoli gezeichnet hat, umso stärker, das ist nicht unmittelbar am Anfang spürbar, aber man merkt schon, dass es einfach ein anderer Stil ist und da so ein bisschen die Dynamik des ersten Heftes in meinen Augen verloren geht. Es ist immer noch gut, aber eben, naja, komplett anders auch nicht, aber anders. Also das merkst du halt, wenn du so zwei Hefte am Stück liest, also was Jim Lee da wirklich noch so auf die Beine bringt. Wobei ich sagen muss, und jetzt kommen wir mal zur Geschichte, die Prämisse dieser Geschichte, ganz am Anfang kämpft Batman gegen Joker und gewinnt so mit Mühe und Not gegen den Joker, wirklich sehr blutig, sehr Bewegung, also geladen von Energie, und dann kommt noch ein, persönlich kannte ich überhaupt noch nicht, Krog, also sieht aus wie so Godzilla-Monster.
Na doch, den kennt man, ja.
Ja, wie gesagt, ich lese nicht so viel, deswegen sage ich
Killer mal. Killer Croc oder so, ne?
Ja, also hier steht nur Croc, also auf dem Deutschen zumindest. Auch den bekämpft der nur so mit Mühe und Not, also gewinnt mit Mühe und Not gegen diese Figur, und man hört immer so, oh, ich bin irgendwie so schwach, und dann ist er zu Hause wieder in seiner Batcave, und da kriegt er von, wie hieß dein Butler, also vom Butler den Hinweis, dass sie ein Virus haben.
Alfred
wahrscheinlich, ja. Der nicht nur im System von Batman ist, was schon eine Koryphäe oder eine Seltsamkeit an sich ist, sondern dieser Virus ist auch in ihm und lässt ihn quasi verfallen oder schwächer werden oder dann am Ende halt final auch irgendwie sterben. Oh. Und er hat aber dann ein, wie sagt man so schön, ein Lied, also eine Spur, die er verfolgt, und die führt ihn in die alte Stadt, seiner Liebe oder nicht seiner Liebe, aber nach Berlin. Ist ganz cool gemacht. Auch wenn handlungstechnisch noch nicht allzu viel passiert, außer dass er wieder so ein bisschen auf die Spur von dem Joker gerät, was dann wiederum nett gemacht ist, weil es ist, sag mal so, das verrät man nicht so viel. Es ist wirklich cool gemacht, aber man stellt sich heraus, dass Joker unter der gleichen Krankheit wie Batman leidet. Und die beiden müssen nun als Team agieren, um beide quasi, oder beide versuchen halt da lebend aus dieser Sache rauszukommen. Und Batman verbündet sich mit Joker. Und das ist natürlich immer so ein Problem, wenn man mit Joker etwas gemeinsam macht. Und dann gehen sie nach Prag und sag mal, ich will jetzt da gar nicht so viel verraten, weil den Rest muss man da einfach gelesen haben. Aber sie versuchen halt diesem ganzen Mysterium auf die Schliche zu kommen. Und das Schöne bei dem ist halt, also ich denke mal, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass es diese 4 Hefte nachher letztlich nochmal irgendwie gesammelt als Paperback gibt, aber ich will es nicht ausschließen. Aber es sind halt am Ende, ihr kauft 2 Hefte, es ist Teil 1 und Teil 2 in Deutsch und der zweite Teil kommt, ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwo steht, am 5. Juli raus. Und ich muss sagen, der gefällt mir ausgesprochen gut, wenn auch die Geschichte jetzt noch so ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen seicht, also seicht im Sinne von, da fehlt noch so ein bisschen Tiefgang. Aber so die Prämisse, die Grundprämisse, gerade so am Anfang, dieses unheimlich erste starke Heft, einfach von diesem tollen Artwork und dass einfach Batman auch mal so dieser geschwächte Typ ist, der so auf das Spiel auf Zeit hat und der sich damit den Joker verbünden muss und dann reisen sie durch mehr oder weniger bekannte Plätze durch Europa. Ich glaube, im nächsten Buch reisen sie erstmal nach, was war das? Also nach Paris und Rom, also da kann man auch irgendwie was verbinden miteinander und ich bin halt gespannt, wie so eine Miniserie dann in diesen 4 Heften ausgeht. Also ich denke mal, das nächste werde ich mir auch noch holen. Das macht einfach Spaß und das ist mal abwechslungsreich, wie gesagt, weil es halt in Europa spielt. Auf der einen Seite zum einen, weil eben Batman auch mal so verwundet dargestellt wird und ich hoffe immer mal noch, dass mal Jim Lee nochmal mit ins Boot geholt wird, dass die nochmal irgendwie nochmal ein Heft macht, wie gesagt, weil ich für mich so mit eines dieser stärksten Hefte vom Artwork her, toll in Farbe gesetzt nachher auch, muss man ja auch mal dazu erwähnen, aber dieses ganze Artwork dazu ist einfach wirklich beeindruckend und toll gemacht. Die Farben sind von Alex Sinclair, ist viel Action und wie gesagt, wird nicht langweilig.
Ja, klingt ganz gut. Also hätte ich mir auch schon fast denken können, Paris hätte ich jetzt auch geraten, dass sie da hinfahren und Rom liegt ja auch auf der Hand. Und kann man sich das dann so vorstellen, dass irgendwie der Batman den Joker oder wie noch immer oder Croc oder was vom Fernsehturm irgendwie runterkickt und danach Hamburger Tor laufen oder so in der Art?
Also die Schauplätze, nee. Also man sieht den Reichstag, oh Gott, den... Naja, doch, irgendwie weiß, schon. Ja. Ja, ja. Die Kuppel, man sieht, was war denn das? Das Planetarium, dann diesen Checkpoint Charlie und sowas. Also dieser und das Brandenburger Tor natürlich ganz, ganz groß und imposant, so eher so wie in Flammen, aber so wie von Robert Harris, der Vaterland geschrieben hat. Ich glaube, da gibt es so ein Buch, da ist das Cover auch drauf. Also diese Deutschlandbezüge in Anführungszeichen, die sind marginal und dann in Prag ist es halt die Karlsbrücke.
Ist da eine Currywurst noch?
Nee, ist die Karlsbrücke und so ein. Ja, ein paar Kleinigkeiten und dann so ein bisschen ein klein wenig Geschichte mit reingepackt, immer so, also diese woher, also warum die Städte so bedeutend sind, aber minimal, also eben sage ich mal Stereotyp für den geneigten Amerikaner, der mit Geschichte vielleicht nicht so viel an Hut hat, so ganz Stereotyp, aber es ist trotzdem cool zu sehen, einfach mal so außerhalb von Gotham City zu agieren und dann, wie gesagt, ich glaube ja auch, dass der Joker bis zuletzt halt auch so an der Seite steht und wahrscheinlich, wie es am Ende immer so ist, entweder er nachher das Weite sucht, beide müssen am Ende wahrscheinlich geheilt sein, aber er dann noch so irgendwie Twist und er hilft ihm ja auch, Batman. Also es ist ja auch so, dass die irgendwann in Prag kämpfen und Batman eigentlich so auf dem absteigenden Ast ist und der Joker da schon noch involviert ist und da mit zuschlägt. Also
ja, sowas klingt doch eigentlich ganz cool.
Ja, ja, deswegen sage ich, also mir gefällt es ausgesprochen gut. Mhm. Tolles Heft.
Ja, also ich will jetzt auch nicht zu viel nachhaken, aber
ja, frag nochmal nach.
Genau, irgendwie interessant, warum es jetzt in Europa diese verschiedenen, also gibt es jetzt irgendwie immer einen Teil des Gegenmittels in jeder europäischen Hauptstadt oder also wie kommt es, dass die jetzt diese Städte in Europa abgrasen müssen irgendwie? Gibt es da schon irgendwie
einen Hinweis? Also, ist einfach? Ich glaube, vorne ist das so kurz angedeutet. Also Jim Lee hat eine Zeit lang in Italien gelebt. Ich glaube, das ist einfach nur so die Verbundenheit der also dass die einfach mal Europa thematisieren wollten, also mit einfließen lassen wollten. Ich meine, es ist ja,
wie gesagt. Aber die verfolgen jemanden durch ganz Europa oder warum kommen
die? Ja, dieser Virus, ja, also diese Anhaltspunkte, die ersten sind halt, ich sag's mal, der Hacker dann, also in Deutschland erstmal so, wollen sie einen dunklen Typen treffen, dann von dort aus geht's irgendwie so ein Hacker in Prag irgendwie oder zumindest ein Spieler, der damit auftaucht und So ist es halt, dass sie sich von kleinen Anhaltspunkt zu Anhaltspunkt da durch diese Umgebung hangeln.
Ja, aber klingt ganz interessant. Also würde ich mir alleine schon gerne mal wegen dieser Schauplätze angucken.
Ja, vor allem und für dich. Also guckst du dir im Comicladen deines Vertrauens mal um die Ecke an. Also ich finde dieses erste Heft von Jim Lee, da merkt man einfach mal, was man auch an diesem, also als Autor hat, also wie stark das ist, wie einprägsam.
Ja, er hat nicht umsonst so einen guten, großen Namen. So. Das ist schon einer der echt guten Leute, so, ne?
Wahrscheinlich.
Ja, so mit der Branche, ja. Ja, jetzt mal wieder zu was völlig anderem, und zwar in einem Album, so richtig DIN A4 Überformat, also so ein bisschen, ja, so ein klassisches franco-belgisches Format, denke ich mal. Das heißt Ork Saga, ist auch Band 1, zwei Brüder. Und mir ist es eigentlich aufgefallen, weil es von, also es gibt diese Ork-Bücher, gibt es halt, es gibt es halt als Bücher auch und nicht als Comic. Und zwar ist es geschrieben von Michael Peinkofer. Das ist so ein deutscher Bestseller-Autor, mit dem ich halt auch schon zusammengearbeitet habe bei einem anderen Projekt. Also der, wie gesagt, der schreibt eigentlich Bücher und das, ich mache ja immer Buchcover auch und Innenillustration, und da hat er dieses Griffony, heißt das, so ein Buch mit so Übergreife und so, und irgendwie wollte ich immer mal was von ihm lesen, und jetzt dann habe ich gesehen, ach cool, gibt's ja einen Comic von ihm mehr oder weniger, und dann war das irgendwie jetzt das, also die sollen halt wirklich ganz gut sein, glaube ich, die Bücher, diese Ork-Bücher, das ist, glaube ich, seine erfolgreichste Serie.
So wie du es gerade anziehst, Teaser, also die Bücher sollen ganz gut sein, das Comic ist es nicht.
Nein, das echt, kommt das so
rüber? Ja, so kam es dann rüber. Ja, der hat das geschrieben und die Bücher waren ein Erfolg und die Bücher sollen ja eigentlich ganz gut sein und ich bestreiche es als Comic.
Nee, es ist halt, also so ein bisschen die Entschuldigung, dass ich es irgendwie, weiß ich nicht, ich lese ja eigentlich auch viele Bücher, aber die meisten Bücher muss ich halt auch lesen, sage ich mal, weil ich dann immer die Cover male und so, deswegen komme ich nicht so viel noch dazu, Bücher zu lesen, die mir jetzt so selber, wo ich selber Bock drauf habe, also gibt es auch noch genug zum Glück, aber und so ein Comic habe ich jetzt einfach mal sozusagen schneller gelesen und weiß dann so ein bisschen, was er macht, so, oder was an diesen Büchern so cool sein soll. Und das hat mir auch wirklich, kann ich ja mal vorwegnehmen, also ich kenne die Bücher ja nicht, aber das Comic hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Und zwar gerade, weil es halt nicht so ist, wie man unbedingt denkt. Also wenn man jetzt hört Ork-Saga oder so, das hört sich ja wirklich sehr, sehr klassisch an. Und das Interessante ist aber hieran, dass das halt schon auf irgendeine Art so die klassische Fantasy irgendwie darstellt, aber aus der Sicht der Orks. Und das Coole ist, was das halt für Orks sind. Und zwar, da gibt es zwar auch Orks, die so, ich sag mal, bei Herr der Ringe vorkommen könnten, aber unsere beiden, ich nenne sie jetzt mal Unfreiwilligen und Helden, auch mal bitte in Anführungsstrichchen, die sind halt eher zum Lachen als zum Fürchten, reihen sich dann aber halt bei diesen anderen Herr der Ringe Orks irgendwie ein und probieren sich da auch so ein bisschen, ja, mehr oder weniger durchzumogeln. Also die beiden Typen, die heißen, sind Zwillinge, Balbok und Rama, also Brüder, klar, Zwillinge. Einer ist aber, also sehr ungleich, so ein bisschen vielleicht wie bei Twins oder so, also einer klein und rund so und der andere groß, aber nee, nicht wie bei Twins, da ist er ja groß und stark, er ist groß und dünn dann eher, so schmächtig, und der kleinere ist der, ja, ältere, also darauf besteht er irgendwie, aber ist halt, dadurch, dass er ein Zwilling ist, halt so ein paar Minuten vorher gekommen oder was auch immer, und der kommt sich halt auch recht klug vor und ist vielleicht auch von den beiden so ein bisschen der Klügere, aber ja, sind, sagen wir mal, nicht die hellsten Kerzen auf dem Kuchen, die beiden so. Und und es beginnt halt dann direkt mit so einer Schlacht ihrer Ork-Einheit gegen so eine verfeindeten Gnome. Und es beginnt halt schon so, dass irgendwie ein Speer der Orks zurückkommt und der will dann berichten, dass die Gnome kommen. Ja, seine Aufgabe war es aber halt auch zu sagen, wie viele das sind, aber das Problem ist, er kann gar nicht zählen. Und dann kriegt er halt gleich eins von dem Hauptmann auf die Nase und dann fragt der Hauptmann halt so rum, wer kann denn hier zählen? Und dieser dünne Bruder, der ist dann halt ganz stolz, ja, ich kann total gut zählen und so. Und der Kleine, der ist davon aber nicht so begeistert und will halt den irgendwie so, probiert da so gegen, nein, du kannst nicht, er kann nicht zählen und so, und probiert halt gegen zu reden, weil er halt keinen Bock hat, dass die jetzt so einen Auftrag machen müssen oder seinem Bruder da irgendwie sich in Gefahr begibt. Und ja, egal, jedenfalls redet er sich dann auch im Kopf und Kragen und kann dann auch irgendwie, dadurch, dass beide immer verschiedene Sachen sagen, jedenfalls gehen die dann los und sollen dann auch die, sozusagen diese Gnome zählen. Ich gehe jetzt mal nicht näher drauf ein. Jedenfalls kommt es auch zu so einem Kampf mit den Gnomen und alle Orks werden getötet und nur die beiden überleben. Der Dickere hat wirklich die ganze Zeit sich eigentlich fast nur versteckt irgendwie und der Dünnere hat wirklich ganz gut gekämpft. Aber wie wir dann auch Also der Leser weiß schon mehr, der wurde auch mehr oder weniger ein bisschen verschont. Ja, aber dazu später vielleicht nochmal mehr. Jedenfalls müssen sie dann zurück zu dem Ork-Häuptling, also das war ja nur sozusagen eine Division, und denen müssen sie dann Bericht erstatten. Das Problem ist aber, dass man normalerweise immer den Hauptmann der Kompanie, also den Kopf des Hauptmannes der Kompanie übergeben muss, weil ja, irgendwie halt so eine Bräuche, damit der dann auch in, ich sag jetzt einfach mal, Himmel kommt, weiß nicht mehr genau, wie sich das genannte. Das Problem ist aber, der wurde halt von diesem bösen Zauberer oder einem bösen Zauberer entwendet, und das ist auch der Grund, weswegen sie den einen am Leben gelassen haben. Das ist eigentlich so eine Art Falle, um die Orks dann zu besiegen, aber ja, das muss man vielleicht selber nochmal genau nachlesen, aber es ist halt, der Zauberer stellt eigentlich eine Falle und will die dorthin locken. Genau, und das ist eigentlich Coole halt an dem Buch ist jetzt, also die Story, ja, ist vielleicht alles so ein bisschen schon mal da gewesen, gibt halt viele Sachen, die man so kennt, aber diese Dynamik zwischen diesen beiden Brüdern ist halt total cool. Der Kleinere will halt immer irgendwie dem Stress so ein bisschen aus dem Weg gehen. Da gibt es zum Beispiel auch diese Situation, als sie zu dem Häuptling da zurückkehren, und er will halt dann erklären, warum sie den Kopf irgendwie nicht mitgebracht haben, und verfranzt sich halt immer mehr. Also er sagt dann immer sowas wie, ja, es waren Tausende, und dann, ja, als dann keiner mehr da waren, ja, Moment mal, jetzt noch, aber ja, nee, aber es waren doch viele, aber die waren und also irgendwie verfranzt er sich total und hat eigentlich seinem anderen Bruder gesagt, er soll bloß nichts sagen, weil er soll ihn reden lassen, und dann sagt er aber, weil er selber sich total verfranzt hat, ja, hilf mir doch mal, rede, erzähl doch mal, und dann kommt halt der Bruder so ein bisschen vielleicht auch wie Avril bei Lucky Luke oder sowas, oder irgendwie hat mich das auch immer so ein bisschen an hier Laurel und Hardy, Dick und Doof erinnert, so. Der andere Bruder sagt dann halt sofort so, ja, dann also so irgendwie war ja alles völlig falsch und eigentlich war es ja so und bla, und naja, jedenfalls kommen sie halt so immer in tiefe Schwierigkeiten, immer tiefere Schwierigkeiten. Das kann man jetzt nicht so genau wiedergeben, da müsste ich wirklich Passagen hier vorlesen. Naja, jedenfalls im Endeffekt gehen sie sogar noch zwangsläufig so einen Deal mit diesem Magier ein und stecken dann noch viel tiefer in der im Schlamassel, meine ich natürlich. nochmal gerade so die Kurve bekommen. Ja, also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und es deutet sich auch schon an, dass dann später noch Elfen so eine wichtige Rolle spielen werden. Da wird immer so eine Elfenfrau noch gezeigt, die ist auch auf dem Cover sogar zu sehen, hat hier aber noch nicht so viel zu tun. Man sieht sie nur irgendwie, wie sie gerade badet und nackt aus dem Wasser steigt und sowas und so ein bisschen. Also es deutet sich an, dass sie wichtig wird mal. Und das zweite Cover, da sieht es sogar so aus, als wenn sie, das kann man hier schon sehen hinten drauf, als wenn die kidnappen oder so.
Du hast gesagt, es ist eine auf vier Bände angelegte Serie, wenn ich das richtig jetzt gelesen hatte, oder?
Genau, das ist jetzt Band 2, soll Ende 2016 rauskommen. Also genau, vielleicht gibt es ja wirklich ein, zwei Leute, die das Buch auch gelesen haben. War, wie ich glaube, so zu wissen, irgendwie ein Bestseller auch in Deutschland. Vielleicht ist es ja auch ganz cool. Aber die es nicht gelesen haben, ist halt, ja, ist schon auf irgendeine Art halt so klassisch Album so. Also jetzt von der Erzählgeschwindigkeit auch so ein bisschen habe ich das gemerkt, dass da wenige so eine Vorrücksprünge, also nicht so, vielleicht zum Teil nicht so schnell erzählt wird, wie man andere US-Comics oder Mangas so kennt. Das wird halt dann oft so ein bisschen ausformuliert oder Dialoge werden auch, sind so ein bisschen länger oder so, aber das macht das Ganze auch so aus, finde ich, weil die beiden halt einfach irgendwie echt witzig sind und die Zeichnungen sind auch ganz cool dazu, finde ich. Also so ganz passend, wie die immer so ein bisschen blöde grinsen und so, das ist schon echt ganz gut getroffen. Ja, soweit ich weiß, das war ein dänischer Zeichner oder so, ich weiß gar nicht, wie dieses Projekt dann im Endeffekt zustande gekommen ist. Ich finde es ja dann immer schade, wenn man schon sowas hat wie so einen deutschen Fantasy-Epos, der anscheinend ganz gut läuft, dass man das mal probiert halt auch in Deutschland als Comic vielleicht umzusetzen. Aber hier, ich sehe es gerade nochmal, der Zeichner ist aus Dänemark. Hier steht der dänische Star-Zeichner Peter Snjeljerg. Ja,
ist aber also, nur schon das. Man kennt ihn.
Ja, klingt total dänisch, ne? Nee, aus The Books of Magic und Starman kennt man ihn zum Beispiel wohl.
Also, das ist halt die Frage, ob man dann eher so auf Außenstehende zurückgreift, weil man es da günstiger bekommt oder weil man immer sagt, guck, der Stil passt dazu. Also findest du, dass die Umsetzung gelungen ist für das Metier von Comic?
Ja, ich denke schon, ja. Ich finde es ganz cool. Also gerade, was ich wirklich echt witzig umgesetzt finde, sind diese Gnome. Die haben, eigentlich sehen die fast aus wie so vom Gesicht her wie so ein Pac-Man-Kopf. Also eigentlich vor allem Mund so, riesengroß aufgerissen. Die sehen irgendwie echt ganz cool aus und dann so eine ganz flachen Köpfe. Also das finde ich, ich finde es schon echt gut umgesetzt. Sieht halt auch so ein bisschen nach franco-belgischen Album vielleicht aus oder so. Also, oder ja, kann man nicht, vielleicht liegt es auch am Format, weil das jetzt einfach so viele Spalten hier und Zeilen hat. Aber ich finde es wirklich ganz gut umgesetzt. Ich glaube halt wirklich, das hatten wir auch schon mal bei Perry Rhodan gesagt, da sind es ja auch dann irgendwie keine deutschen, sondern internationale Künstler, die da mitmachen. Ich glaube, das liegt vor allem halt an dieser Professionalität, was Abgabetermine und sowas angeht, dass man einfach ganz genau weiß, dass man sich da auf Ausländer irgendwie mehr verlassen kann, so, also auf welche, die international tätig sind.
Weil die es gewöhnt sind, unter diesem Druck da zu abzugeben oder was?
Genau, ich denke schon. Das ist halt so eine Sache, weil die meisten deutschen Comiczeichner ja eher wirklich so, ich sag mal, Autorencomics oder so machen, ne? So eine, ich sag jetzt mal sowas wie Flix oder so, was ja der selber zeichnet und die Geschichte meistens macht oder so. Das sind halt dann, ja, ist halt dann was anderes als so eine, diese typische amerikanische Zwei- oder Dreiteilung, dass einer inkt, einer zeichnet, einer Geschichte macht. Sowas gibt es in Deutschland halt wirklich eher selten, glaube ich.
Na gut, klingt spannend und wie gesagt, ich finde ja auch mal angenehm. Ich meine, das Einzige, wo ich ein Problem habe, ist, wenn du dann siehst, dass die vier Bände rauskommen und wenn du sagst, jetzt Ende diesen Jahr, also Ende 2016, gibt es den zweiten Band. Das heißt also, die nächsten beiden werden voraussichtlich erst nächstes Jahr rauskommen. Mhm. Also die Finalen, das ist halt immer so eine endlos lange Zeit. Also ich weiß ja nicht, wenn es diese Bücher gibt, na gut, bei Alice Sieg war es ja auch so vom Rhythmus her. Also das ist immer, vielleicht so das
vielleicht
Einzige,
was ein bisschen... war Alice Sieg so, oder haben wir probiert jedenfalls, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Mhm.
Aber es ist halt trotzdem immer das Einzige, wo einem so ein bisschen hinten raus, wo man das warten. Also es kann ja schnell passieren, hat man ja schon mal erwähnt, dass es dann, dass man dann vergisst, dass man selbst wenn man es richtig gut findet, es dann erst wieder später in Erinnerung kommt. Aber gut, sei es
drum. Da sind 48 Comic-Seiten halt, ne? Mhm. So, das, also so ein normales Albumformat. Was ich wirklich ein bisschen komisch eigentlich finde, ist, dass das Cover doch sehr nach so einer ernsten Fantasy-Geschichte aussieht. Vielleicht hätte man da schon irgendwas zeigen müssen, dass es eigentlich, dass der Witz so ein bisschen im Vordergrund
aussieht. Vielleicht wollte man auch von diesen Funnies weggehen, also dass nicht gleich die Leute sagen, ah, es ist so Cartoon, sondern eher so wirklich so ein bisschen Ork-mäßig, vielleicht der World of Warcraft-Verschnitt, dass man da so ein bisschen mit abgreifen will, ich weiß es nicht, also intensiv, also als Intention.
Ja, naja. Aber jedenfalls, also wie gesagt, ich fand es wirklich sehr originell, so, ja, cooler anderer Blickwinkel mal, hat mir gut gefallen.
Dann kommen wir doch direkt mal zu meinem nächsten Buch und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich würde sagen so, wenn ich es jetzt bewerten müsste als Heft insgesamt, naja, hinter Batman Europe Ausgabe 1 Platz 2, auch wenn es jetzt zum Ende kommt, ist eine Miniserie, die es in sechs Heften geben wird, bei Vertigo erschienen, deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen, weil ich jetzt das Gefühl hatte für mich, dass bei Vertigo jetzt doch wieder mal ein paar Sachen kommen, die man doch ganz gerne mag. Und es geht um Jacked, Ausgabe 1 von Eric Kipke und John Higgins. Also Kipke geschrieben und also dieses Artwork und die Kolorierung von John Higgins. Wenn man beide nicht kennt, ging mir auch so. Also da muss man auch nicht unbedingt. Was ich cool gemacht finde, und da sollte man sich das Cover vielleicht auch nochmal näher anschauen, deswegen ist mir auch ins Auge gesprungen, es ist ein sehr makaberes oder sehr fragwürdiges Cover. Man sieht so einen, ja, ich sage jetzt mal fast Bürohengst, der mal Muskeln hatte, die etwas langsam verfetten, die Knie kaputt in Unterhosen darstellen mit der Elektrozahnbürste und so einem alten Aktenkoffer und in Socken auf einer Ruine stehend, aber trotzdem so wie so ein Soldat, der quasi den Gipfel da gerade ersonnen hat oder erklommen hat. Wenn man genau hinguckt, ist über dem Vertigo-Logo links oben nochmal so 24 mg, also 24 Milligramm aufgedruckt und das Comic heißt, um es ganz zu sagen, get stronger, get hooked, get jacked und jacked ist halt so aufgepumpt. Also es geht anscheinend wirklich um diese Pillen, die auch auf diesem Cover zu sehen. Also wie gesagt, von der Seite ist das Cover schon extrem gut gemacht und ich muss sagen, es fängt auch ein wenig, sagen wir mal so, verstörend nicht unbedingt an, aber wir sehen so eine Szene, ein Auto ist in Schutt und Asche, so ein Arm ist mehr oder weniger abgetrennt am Lenker, man sieht die Knochen, er steht oder ein Typ steht davor und das ist quasi die Kollision zwischen einem Truck und einem Auto und alles ist in Flammen und er steht da und dann geht es direkt zur nächsten Szene und da sehen wir unseren eigentlichen Protagonisten, der im Bad steht und sich eigentlich darüber beschwert, dass die Prostata vergrößert ist, also er kann kaum pinkeln, das ist irgendwie ganz lustig, der Rückenschmerz, der hat Hämorrhoiden, er hat so Magenbeschwerden, er hat kaputte Knie und überall sind so kleine Pillen und Tinkturen und sowas. Also einer, der so ein typischer, ich sage es mal, El Bundy-Verschnitt, der einfach am Leben nicht mehr so ganz beteiligt ist, aber er das auch selber merkt. Also man hat dann so auf der nächsten Seite so einen Sprung ins häusliche Zimmer und dann reflektiert das so, ja, wie sind wir eigentlich dahin gekommen? Also mittlerweile gucken sie, die Frau liest, er guckt, Desperate Housewife oder irgendwas oder Real Housewife, sogar so eine Reality-Geschichte und im Bett passiert nichts mehr, beziehungsweise träumt davon, wie es früher war, wo sie dann so in irgendwo dieser amerikanischen Aussichtspunkte, wo du auf die Stadt drunter gucken kannst, immer so im Freien 6 hatten. Und heute sagt er so, naja, und wenn sie doch mal 6 haben, dauert der genau irgendwie 41, 47 Sekunden, dann ist alles vorbei. Also da merkt man schon, da ist die ganze Leidenschaft irgendwie dahin. Und er ist dann auch, das sieht man auch zu Hause, die Frau ist die Einzige, die arbeiten geht. Die ist dann so, was die macht, ist eigentlich egal, aber die ist so Make-up-Artist für einen Film. Also die arbeitet 12 Stunden am Tag, bringt die Kinder nach weg und er steht im Bademantel da und verabschiedet seine Familie. Also keiner hat irgendwie so richtig ja mehr diese Achtung vor ihm. Und wenn er nach Hause kommt, ist dann... Was war es? Irgend so ein, wie hieß es denn? Ach, irgend so ein Porno, so ein Cockman and Titty Girl guckt er dann immer und holt sich da einen runter und naja. Und bis er irgendwann zu seinem Bruder geht, der ist Zahnarzt, okay. Und der ihm dann so ein paar Pillen anbietet und sagt, hier, bring mal dein Leben wieder auf die Reihe.
Ach,
und
das ist auch, stimmt, ich sehe gerade im Titel sind auch diese Pillen, ne? Jacked und dann sind dahinter zwei so eine Pillen.
Genau, und dann besorgt er sich halt welche und kauft die online, so, wird ja alles online gekauft und aber ja, passiert so erst nichts und dann geht er mit seinem Sohn und auch so ein Baseball. Also es ist so ein Joey Average, der auf der Seite zum Loser mutiert ist, aus dem er irgendwas mal geworden ist, der aber mittlerweile seinen Job verloren hat und irgendwie nicht mehr auf die Beine kommt und einfach so in den Tag hineinlebt und einfach so runtergeranzt ist den ganzen Tag. Sein Sohn will er ein Baseballspielen beibringen. Da kommt einer der vorbei, der ist richtig gut und durchtrainiert und naja, das wird jedenfalls nichts. Und er hatte kurz davor die Pillen genommen und dann macht es plötzlich so Flash und dann hat man so einen psychedelischen Trip auf einmal. Alles bunt, alles farbig. Man denkt, jetzt schlägt er da den übelsten Homerun, aber macht er nicht, sondern die gehen dann einfach weg. Und man sieht aber, dass er plötzlich irgendwie extreme Kraft gehabt hatte, denn die Stange an diesem Betting Court, wo er sich festgehalten hat, die ist halt quasi jetzt, wo die Hand so richtig einmal, wenn du so ein Rohr hast und du greifst rein, und es wäre ganz weich und dann hast du halt diese Abdrücke und sowas. Und während sie nach Hause fahren, hat er auch nochmal so einen Trip und da passiert aber eben dieser Unfall von ganz am Anfang und er springt quasi aus dem Auto raus, reißt diese Türe auf, hat so also super Kräfte und rettet diesen Typen, der da sonst verbrannt wäre. Also ist dann so der Held und der Sohn schaut wieder zu ihm auf und man denkt so, jetzt geht alles irgendwie gut, aber wie es immer so ist, Drogen haben halt auch negative ja, Einzelheiten dabei. Und
dann kommt der Hangover.
Ja, ja, der Hangover kommt in dem Fall noch nicht, aber man hat so ein spult so nach vorn und man sieht, dass er da plötzlich in einer sehr brutalen Schlägerei ist, aber was genau da passiert ist, ist noch ein bisschen außen vor. Also muss sagen, es ist jetzt nicht so das Genialste seit geschnitten Brot. Also das ist, muss man deutlich sagen, es fängt halt sehr lahm an. Ich finde halt einfach die Zeichnung von diesem Typen, von diesem Loser irgendwie, also nicht die Zeichnung, sondern diese Zeichnung als Charakter von diesem Loser irgendwie ganz nett. Also es ist irgendwie so...
Ich finde das Cover ist auch echt irgendwie geil, oder?
Das ist genial, aber das hat auch eine andere, wir hatten das irgendwo stand, glaube ich, wer das Cover gezeichnet hat. Das
sieht aber echt gut aus, wie er da mit seiner elektrischen Zahnbürste und so einem Koffer sonst oben ohne in Boxershorts in Söckchen dasteht, das ist irgendwie echt cool. Und auch die anderen Cover kann man sich hier
schon angucken. Glenn Fabry und Ryan Brown. Und, aber unabhängig davon, es hat halt trotzdem irgendeine gewisse Faszination. Es kommt da so ein bisschen trashig hinten raus. Auch das Artwork ist sehr ink-dominiert. Also das Artwork, das Line-Artwork ist halt sehr im Vordergrund. Die schwarzen Flächen sind sehr gut, also sehr, sehr dominant und alles dann annehmbar koloriert. Also nicht annehmbar, klingt wieder irgendwie abwertend, aber schon so koloriert. Aber man merkt halt, dass diese schwarzen Farben deutlich im Vordergrund stehen. Wo dieser Sprung kommt nachher, ist nach dieses Psychedelische, wo er auf diesem Trip ist, das ist ganz cool gemacht. Und ich bin halt gespannt, wie es weitergeht, weil es ist eine Geschichte, wo man sich nicht richtig vorstellen kann, ob das dann so Richtung Fight Club geht, aber dann für Geld kämpft, aber seine Frau irgendwie zurückerobert, aber auch wieder irgendeine Affäre aufdeckt, irgendwie in die Richtung. Ein sehr interessantes, also im positiven Sinn interessantes, krutes Buch, was auch so stellenweise steht, ne, irgendwo, ja, Crumb-esque, also hat sowas von diesem Crumb, Robert Crumb, den wir gerade hatten, schon mal, hat stellenweise sowas in die Richtung, auch so von der Art und Weise, wie es gezeichnet ist und von dieser Überzeichnung der Charaktere und ja, es lässt einen zurück und man denkt sich so, meine Fresse, was habe ich hier eigentlich vor mir liegen und trotzdem hat es einen gewissen Reiz, Jacked bei Vertigo erschienen, Nummer 1 von 6 Heften, also ihr habt dann auch eine abgeschlossene Serie, was ja auch immer sehr angenehm ist. Zumindest ich finde es manchmal so, dass man sagt, man muss sich nicht jetzt hier über, keine Ahnung, 5 Jahre verpflichten, um das zu lesen. Nee, hat mir gut gefallen.
Ja, also ich finde, es hört sich wirklich sehr witzig an. Du hast jetzt ein paar Einschränkungen noch genannt, aber so die Grundstory finde ich auf jeden Fall schon mal echt ziemlich cool, auch für ein Comic wahrscheinlich recht originell. Sowas gibt es ja doch nicht so häufig.
Ja, ich finde ja, das Schöne ist halt immer, es hat halt so diesen witzigen Unterton, also, aber trotzdem irgendwie ist es so in gewisser Weise geerdet, bis auf, dass man jetzt wahrscheinlich diese Pillen nicht kaufen kann, außer vielleicht Viagra oder irgend sowas, aber es gibt jetzt keine Superpille oder vielleicht vielleicht Amphetamine oder sowas, die eine ähnliche Wirkung haben, keine Ahnung. Aber es ist halt
naja,
irgendwie...
Naja, da wird man nicht wirklich stärker, glaube ich, ne? Das denkt man dann vielleicht.
Aber halt, es ist halt irgendwie trotzdem witzig, oder wenn er dann auch diesen seltsamen, was war es denn? Einfach diese Dialoge hier. Evil Dr. Blumpkin just robbed First National. Und dann meinte dann die andere nur, naja, dass sie knocking on the ass, also dass sie den hier niederschlagen wollen und dann sie dann wieder speaking of knocking ass und dann siehst du halt, wie die es beiden treiben. Also es ist halt einfach irgendwie witzig. Also es sind lustige Dialoge, finde ich, irgendwie, die ja cool gemacht sind. So kleine Sachen innerhalb des Comics, die einfach Spaß machen. So, ja. Das soll's zu Jack gewesen sein für mir.
Genau, und eigentlich auch schon fast mit dem Podcast. Wie gesagt, ein bisschen weniger diesmal von mir auch wegen Arbeit. Muss man wieder was Neues zeichnen. Aber noch ein, zwei News wollten wir nochmal einflechten. Also das Erste, was ich noch entdeckt hatte, ist eigentlich auch schon ein bisschen länger jetzt raus, dass es bei, Comixology dürfte ja den meisten was sagen und das ist ja eine Amazon-Tochter und da gibt es jetzt auch eine Flatrate für Comics, was ja eigentlich also so ähnlich wie sozusagen Netflix und Amazon Instant Video und diese ganzen Dinger gibt es sowas jetzt halt auch für Comics, aber ich glaube erstmal nur für USA für $6 oder $5.99 im Monat kann man halt auf alle Comics sozusagen zugreifen. Das so ein bisschen das Problem ist dabei, dass natürlich Marvel und DC da nicht mit bei sind.
Eigene Plattform haben, ne?
Genau, die haben schon eine eigene Plattform für so ein Online-Abo-Angebot, aber es sind halt viele Sachen wie Walking Dead und Saga und Attack on Titan und Hellboy und diese ganzen coolen und bekannten Sachen sind auf jeden Fall dabei. Also ich bin mal gespannt, wie sich sowas weiter so entwickelt. Also für mich wäre es, glaube ich, erstmal vielleicht eher nichts, weil ich ja irgendwie allgemein so online nicht so gerne die Comics lese oder aber eigentlich, ich meine...
Wollte ich gerade fragen. Ich meine, bei Büchern ist es bei mir mittlerweile ja auch so 50-50. Also ich mag auch gerne einfach, ich sage jetzt mal, auf dem Marktführer Kindle Sachen zu lesen. Ist einfach praktisch irgendwie. Bei Comics ertappe ich mich relativ häufig, wenn ich es wirklich mal online lese, dass ich da nicht so den Spaß dran habe wie in Buchform, Heftform. Aber es ist wahrscheinlich alles eine Frage der Generation. Vielleicht sind wir in Anführungszeichen mittlerweile auch zu alt, dass diese nächste Generation dann sagt, ach naja, digital, ich kenne es nur so, ich lese es nur so.
Ich weiß nicht. Also man muss ja zum Beispiel auch sagen, es wird jetzt ein bisschen technisch, aber wenn hier irgendwelche so Grafikdesigner oder sowas unter den Hörern sind, die verstehen dann, was ich meine. Und zwar ist es ja so, dass du ein Comic, also zum Beispiel auch Alizic oder so, die Farben sind auf dem Bildschirm eigentlich noch wesentlich, also noch viel brillanter irgendwie. Das ist halt so, das sind zwei verschiedene so Farbmischverfahren. Das eine ist halt mit Licht, das nennt sich RGB und da ist es halt so, je mehr Farbe sozusagen die einzelnen Pixel da auf dem Monitor bekommen, desto heller wird das Bild. Also wenn du alle Farben volle Kanne reinknallst, dann wird es halt ein Weiß und du hast dadurch irgendwie so eine andere, also dieses Leuchten und so, es gibt Farben, die kannst du einfach nicht drucken. Also da gibt es gerade so eine blaue Töne zum Teil oder Orangetöne oder halt alles, was so ein bisschen leuchtet, verliert halt im Druck immer an Brillanz. Und es liegt halt daran, dass es halt, wie gesagt, RGB ist Monitor und CMYK nennt sich das andere. Das ist halt dieser Cyan, dieses Blau, dieses Magenta von der Telekom so in der Art, dann Yellow, also Gelb und Schwarz. Und da ist es halt genau umgekehrt. Je mehr Farbe du reinmischst, desto dunkler wird es. Und ja, deswegen fehlen halt einfach gewisse Farben. Und man muss auch immer, wenn ich am Computer jetzt eine Comicseite zeichne, dann zeichne ich die eigentlich in RGB, also in der vollen Farbvielfalt. Und dann gibt es aber bei Photoshop so eine Tastenkombination, wo man sich dann immer angucken kann, wie es dann gedruckt aussieht. Da muss man halt ein bisschen aufpassen und zum Teil die Farben auch wechseln oder gar nicht benutzen, damit es halt im Druck noch okay aussieht. Es wird halt oft dann, geht es dann eher in Richtung Grau, wenn man nicht aufpasst. Aber eigentlich ist es halt so, was ich eigentlich nur lange jetzt geredet, ein bisschen, wie gesagt, technisch, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, so ein Comic, was du dir am Monitor anguckst, eigentlich wird es, wenn jemand das darauf anlegt und in der RGB zeichnet, wird es eigentlich besser aussehen. Da. Und deswegen, also es spricht auch einiges dafür, dass man sich am Monitor dann Sachen anguckt, aber es ist halt einfach dieses Format, dieses Umblättern, wie man es halt auch, momentan ist es halt noch so, die meisten legen es so an, eine Seite soll gut aussehen und dieses auch Umblättern und so, dass dann auf der nächsten Doppelseite was anderes passiert, dass man aber zum Beispiel Doppelseiten auch zusammen irgendwie anlegt, dass es schon farblich und so passt und sowas. Also wie auch immer, jedenfalls eigentlich die meisten gucken halt darauf, auf die Schwächen oder Stärken des Papiers, das cool umzusetzen im Comic und das funktioniert halt meist dann, glaube ich, bei den E-Comics noch nicht so richtig. Aber es gibt ja auch die anderen, zum Beispiel gibt es ja auch Sachen, die extra als E-Comics gebastelt werden, also dieses Warm World oder so. so zum Beispiel, da gibt es ja, also da ist es wahrscheinlich eher ein Nachteil, das gedruckt zu lesen, weil dann viele von den Ideen, die man so hat, um das am Bildschirm cool umzusetzen, dann wiederum in gedruckter Form nicht passen. Ja, also was auch immer, ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus wollte. Also beides seine Daseinsberechtigung. Für mich ist es momentan noch nichts. Ich finde es immer schön, wenn es cool gedruckt ist, Hardcover, Spotlack, was auch immer, Papierqualität und so. Das finde ich immer irgendwie schön. Und auch einfach sich ins Regal stellen oder jemand anders mal ausborgen, wenn man was cool findet.
Ausleihen, das ist halt wahrscheinlich auch so das große Manko. Oder nachher später eine Generation weiter empfehlen, sagen, hier, lies mal, ist dann immer so mit dem E-Book-Format eher schlecht.
Ja, eine andere Sache noch, es wurde jetzt gerade die 8. Comic-Con, deutschsprachige Comic-Con angekündigt, und zwar in Frankfurt findet die dann statt. Also da haben wir jetzt wirklich schon eine ganze Menge. Irgendwie ein Leser hatte mich auch gefragt, ob ich da auf der Comic oder ob wir auf der Comic-Con in Berlin sind oder das empfehlen können. Ich hatte da eigentlich jetzt schon im Forum geantwortet, also das ist, glaube ich, das erste Mal, insofern war ich da noch nicht. Und diese Comic-Cons haben halt normalerweise immer so ein bisschen den Schwerpunkt auf Serien und Filme eher, also Fernsehen und Kino so. Und Comic nehmen sie halt so mit noch. Und ja, aber ist bestimmt interessant. Ich finde es halt einfach auch cool, dass mal was Größeres in Berlin mal ist. Gibt es ja eher komischerweise Hauptstadt zwar, aber so Comic-Messen gibt es nicht so viele. Da gibt es halt so eine ganz coole Independent-Messe noch so, die wir auch schon öfter erwähnt haben. Naja, jedenfalls, jetzt gibt es 8 davon, wollte ich einfach nur nochmal erwähnen. Und eine letzte Sache noch von mir. Ich gucke ja normalerweise eigentlich keine Kinotrailer. Wie ist das bei dir eigentlich?
Guckst du für... selten ins Kino gehe und selten Filme auch gucke, irgendwie ja weniger.
Also bei mir ist es halt so, dass ich eigentlich immer so ein bisschen, also dummerweise sind die meisten Trailer halt immer so geschnitten, dass die coolsten Szenen drin sind und man sich echt viel versaut und oft dann schon weiß, wie es ausgeht oder so, oder dass dann, ja, keine Ahnung, wer halt am Anfang vielleicht mal der Antagonist war, ist auf einmal mit dem zusammen oder wie auch immer. Also oft wird was gespoilert, was man eigentlich noch nicht wissen will, deswegen gucke ich eigentlich so gut wie keine, aber jetzt Doctor Strange kommt jetzt ja demnächst in die Kinos, bin ich auch mal gespannt, weil das mal so ein bisschen ein anderer Superheld, kann man ja kaum sagen, ist ja eigentlich eher so eine Art Zauberer oder so, den ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig auf dem Schirm hatte, nur in einem von den Hulk-Comics, die ich mal gelesen habe, kam der auch so ein bisschen vor, und ehrlich gesagt habe ich es deswegen vor allem auf dem Schirm oder habe mir auch den Trailer angeguckt, weil einer, der in meinem Büro gearbeitet hat, der hat halt auch 3D-Objekte dafür modelliert, also ich habe ja so ein Gemeinschaftsbüro mit welchen zusammen, also habe meinen eigenen Raum, mache da meinen Comic, und die anderen machen eher so 3D-Kram halt, vor allem Architekturvisualisierung, aber manchmal auch so Werbung und so. Und der Typ, der eine ist jedenfalls gerade in Vancouver bei einer Firma und hat da so ein bisschen mitgebastelt. Deswegen wollte ich mir angucken, was er da gemacht hat, einer von diesen Tempeln. Und genau, hat mir ziemlich gut gefallen, aber ich wollte euch mal einen Link halt empfehlen für die Leute, denen das, die das auch, die dem Dr. Strange jetzt nicht so viel sagt. Gibt es hier bei IGN, gab es da eine ganz schöne Zusammenfassung, wie ich finde, in ein paar Minuten, wer Dr. Strange eigentlich ist und wo der so aufgetaucht ist. Könnt ihr euch ja einfach auch mal angucken. Genau, das war es dann eigentlich auch schon von meiner Seite mit den News.
Dr. Strange mag ich ja sehr, sehr gerne. Ist eine meiner Lieblingsfiguren. Ich hatte eine Zeit lang, ich glaube auch, hat nicht Brian K. Vaughan auch mal so ein Ding zu Dr. Strange geschrieben? Glaube ja, ich behaupte es einfach mal jetzt so. Jedenfalls okay. Ist der ganz eine ganz coole Figur.
Da hast bin du ich mal schon einiges gelesen, ja?
Also Dr. Strange, ja, immer mal, weil es gibt auch mal so Miniserien, der hat halt nie so einen gefühlt durchgehenden Run und immer mal ist er so im Fokus. Das muss ich nebenbei mal schnell gucken. Und da muss ich sagen, der hat halt irgendwie dieses, ich meine, es ist halt komischerweise immer wieder, wenn du halt anfängst, das zu lesen, also Dr. Strange, wird halt dieses, warum jetzt Dr. Strange so ist, wie er ist, immer wieder nach vorne gebracht. Also es ist halt, es ist halt immer wieder das Gleiche. So. Aber es ist halt trotzdem irgendwie cool, weil er so ein unnahbarer Charakter ist. Auf der einen Seite mal dieser brillante, was war Chirurg, der bei einem Autounfall seine Hände da verletzt hat und dann nichts mehr kann, der war so abgehoben, so elitär, und dann, ja, und dann kam es so und dann wurde er dann halt so ein Magier oder ein Zauberer. Übrigens, Doctor Strange, The Oath heißt das, von Brian K. Vaughan. Das war sogar gar nicht mal so schlecht, so eine, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das, oder war nicht allzu groß, glaube ich, so ein Mini-Comic vielleicht.
Ja, und der Trailer sah wirklich auch interessant aus, also es hat so teilweise an den ersten Matrix-Film erinnert oder auch den Inception, diesen Film, Also, dass die Welt alles so, na, ich sag mal, nicht so ist, wie sie scheint oder so ein bisschen verändert werden kann oder sowas, ist wahrscheinlich, ja, wird auf jeden Fall mal ganz spannend. Also, mal gucken, ob sie es da auch wieder schaffen, dieses Marvel-Universe, dass der auch mit den anderen noch zusammen irgendwie agiert. Das, ich finde es ja immer ziemlich schwer, weil die das, ja, so unterschiedliche Sachen, wenn einer zaubern kann oder so und einer unendliche Kräfte hat, also dann, was hat dann halt wirklich noch, was haben andere Superhelden da noch zu suchen irgendwie? Wie können die überhaupt da noch mit eingreifen? Ist halt immer ganz interessant, aber naja, mal gucken. Bin gespannt.
Genau. Dann eine kleine Anmerkung noch. Ich habe es noch nicht gelesen, habe es aber bekommen. Yugod Rising Ausgabe 5 ist erschienen. Ja, ist erschienen. Ist wieder
Applaus
zu haben.
Applaus legt sich.
Bitte?
Ich sag nur Applaus legt sich.
Applaus legt sich. Pause, genau. Wie gesagt, ich mag die Serie immer noch sehr, sehr gern. Ja, wie gesagt, ich werde es verlinken. Also ist da, wer Fan ist und wer darauf gewartet hat, dass der nächste Teil kommt, der ist jetzt verfügbar. Ich werde es dann wahrscheinlich nochmal in aller Ruhe, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, auch komplett lesen und dann entsprechend vielleicht noch beim nächsten Hunting Down oder vielleicht nochmal einen einzelnen Podcast dazu aufnehmen, weil ich mag die Serie und ist auch so independent und ganz klein. Wie gesagt, das Letzte, was ich gesagt hatte, war, dass es halt auf Kindle, im Kindle-Format angekommen ist und jetzt wieder, wie gesagt, in Heftausgabe die 5 und wie gesagt, das Tolle ist halt, sind 38 Seiten zwar schwarz-weiß für 5 Euro, wie gesagt, und beim Comic-Händler eures Vertrauens, wenn es gelistet ist, ich habe gerade mal geguckt nebenbei, bei Comic Crew Hamburg kriegt ihr sogar alle 5 Teile sind noch lieferbar, wobei der 5. jetzt, ich weiß gar nicht warum, Lieferung kann 5 bis 14 Tage dauern, vielleicht ist es noch nicht angekommen dort, aber nur mal als Hinweis. So, das soll es dann auch gewesen sein zu Hunting Down Comics Ausgabe 28. Ein relativ bunter Mix an vielen, vielen interessanten Sachen. Sollte da für jeden was dabei sein. Und wie gesagt, wenn ihr so Sachen, so Verfilmungen auch schaut wie Preacher oder Outcast, dann dürft ihr gerne auch mal kommentieren und sagen, ob ihr da Preacher auch so gerne mögt, ob ihr bei Outcast auch sagt, Comic ist vielleicht besser oder umgedreht, ob ihr von, wenn ihr Batman Dark Knight den 3. Teil gelesen habt, ob euch das Jim Lee Artwork auch so gut gefallen hat oder ob andere Sachen noch viel, viel besser sind, ob die Ork-Bücher, die Ork-Saga, die Bücher besser sind, ob das Comic gut ist, ob beides gleichwertig ist, ob Planet Hulk einfach fetzt und naja, ihr wisst schon. Es gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten, an denen ihr euch beteiligen könnt und wie gesagt, zum letzten Mal noch der Hinweis nochmal, das Kickstarter-Projekt, es ist zwar finanziert, aber es gibt noch ein paar, was habe ich gesagt, Milestones, nee, wie heißt das nochmal? Ja, Sachen, die da unlocked werden können. Also wenn ihr noch, wenn da noch mehr reinkommt, dann gibt es vielleicht noch ein paar Bonusteile.
Ja, also genau nochmal, wenn ihr wirklich ein bisschen was kommentieren wollt oder bei comicreview.de, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel auch Kaspar noch ein paar ziemlich coole Mangas empfohlen und so. Das ist, werde ich auch mal gucken, ob ich da nochmal ein, zwei Sachen von lese. Dieses Tokyo Ghoul hatte ich ja zum Beispiel auch schon mal vorgestellt, was mir auch sehr gut gefallen hatte. Also das lohnt sich auf jeden Fall nochmal. Und jemand hatte auch gefragt, ich glaube, Benny Goodman hatte gefragt, wo ich so in nächster Zeit mal auf Veranstaltungen bin oder Messen oder sowas. Und genau, da ist es halt nochmal am besten, wenn ihr einfach bei trickwelt.de oder .com eigentlich immer, trickwelt.com oder Trickwelt Facebook oder Trickwelt Twitter oder Instagram oder so guckt, da probiere ich das dann immer zu posten oder so. Genau, aber wahrscheinlich, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal ein bisschen wieder selber mal was Neues wieder machen. Bin halt auch gerade so in den Anfängen dabei, wieder ein neues Comic zu machen. Wahrscheinlich bin ich nochmal irgendwann dieses Jahr, oder was heißt irgendwann im Sommer jetzt, auf der IFA in Berlin. Und dann sonst sind dabei erstmal gar nicht so viele Termine mehr geplant. Aber genau, da könnt ihr einfach mal vorbeigucken. Freut mich auf jeden Fall immer, wenn da auch jemand mal was schreibt oder ja, mir einfach folgt.
Gut, dann soll es das gewesen sein. In diesem Sinne, ihr findet noch, wenn das erste Mal ist, dass ihr Hunting Down Comics gehört habt, es ist Ausgabe 28, dann fangt einfach von vorne nochmal an. Es gibt eine Nullnummer und dann könnt ihr euch noch oben durcharbeiten. Oder wenn ihr einzelne Sachen raussucht, dann einfach bei comicreview.de mal schauen und gibt es die ein oder andere Comic-Empfehlung. Und wie gesagt, ich suche da schon immer für mich nur das Beste raus. Also für euch, die Hörer natürlich. In diesem
ja,
Sinne.
Mann, ja, stimmt schon. Es gibt ja, man muss auch sagen, so ein paar Sachen lesen wir auch immer, die uns dann nicht gefallen und die wir dann gar nicht groß mehr vorstellen. Das ist, also wir probieren schon immer eine Auswahl zu treffen, wo dann immer ein bisschen was Gutes mindestens an den Comics zu finden ist. So. Und ansonsten, genau, jetzt ist die Zeit eigentlich Sommer, so, wo man schön draußen am Strand oder wie auch immer
schön im Schatten im Keller sitzt und Comics liest.
Comics zeichnet, genau, im Keller. So sieht's aus.
Gut, also in dem Sinne, vielen Dank und tschüss.
Gehabt euch wohl, ciao. Hunting Down Comics.